Steinberg kommt mit was aus dem Airport Hilton in München. Werden heute am Sonntag unten in der Tabelle eine ganze Menge Entscheidungen, Vorentscheidungen fallen können. Gestern die gesamte Spitzengruppe gespielt und natürlich schauen wir da genau drauf. Die Bayern nach der Pokalniederlage unter der Woche zu Hause gegen Freiburg, schon wieder gegen Freiburg in Freiburg. Der Kracher von Matthijs de Ligt sichert den Sieg, aber die große Frage, die sich viele stellen, reicht die Form für Manchester City? Außerdem gab es den Kimmich-Ärger nach Abpfiff. Ist das Mentalität oder geht das gar nicht? Auch das besprechen wir hier in der Runde. Und in unserer Schiedsrichterrubrik blicken wir auch auf dieses Spiel Freiburg gegen Bayern. Denn viele fragen sich, wie kann denn diese Szene, die wir hier sehen, von Höhler nicht strafbares Handspiel und damit Elfmeter für die Bayern sein? Das besprechen wir in unserer Rubrik Frag doch mal den Schiri. Und natürlich gucken wir auch auf den BVB. Das war ein Arbeitssieg gestern. Moukoko rettet die Schwarz-Gelben. Sie mussten es ja irgendwie allen beweisen, vor allem sich selbst, dass sie es noch können und dass diese Delle wirklich nur eine Delle ist und die Leistung wieder nach oben zeigt. Also Arbeitssieg gegen Union, wie ist der zu deuten? Was heißt das für den Meisterschaftskampf? Das hier bei uns in der Sendung. Und natürlich gucken wir auch auf Eintracht Frankfurt. Die haben in Leverkusen, mal wieder in Leverkusen verloren und schmieren so langsam ab. Nach 16 Spieltagen waren sie nämlich auf Tabellenplatz 2. Jetzt stehen sie nur noch auf 7. Ja, sie sind im DFB-Pokal-Halbfinale, aber wenn es mit dem Titel, mit dem Pokal nichts wird, könnte es eine Saison zum Vergessen werden. Wir freuen uns jetzt auf einen Mann, der die Eintracht selbst 5 Jahre lang trainiert hat, von 2004 bis 2009. Hier ist Friedhelm Funkel. Guten Morgen. Hallo von Hallen und Band begleiten ihn hier rein. Grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, die Eintracht, so eine Sache, kann man gar nicht so richtig bewerten, die Saison bisher. Ne? In der Champions League gut gespielt, Gruppenphase überstanden, Bundesliga waren sie mal ganz oben, jetzt geht es so ein bisschen abwärts, Halbfinale, Pokal. Es ist noch alles möglich irgendwie fast, oder?
Ja, es ist noch wirklich alles möglich, vor allen Dingen im Pokal, je nachdem, welches Los sie bekommen. Haben sie die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Aber sie müssen den Abwärtstrend in der Bundesliga versuchen zu stoppen. In der letzten Saison war es ja ähnlich. Ja. Da haben sie in der Hinrunde 27 Punkte geholt, in der Rückrunde nur 15. Jetzt haben sie in der Hinrunde 31 Punkte geholt. Und im Moment geht der Trend dahin, dass sie deutlich weniger Punkte holen als in der Hinrunde.
Du bist bei der Eintracht Frühjahrsempfang geehrt worden für dein Lebenswerk, hat dich, glaube ich, auch im Herzen getroffen, weil es eine schöne Geschichte war. Und Heribert Bruchhagen, der hat sich dann sehr ausführlich und sehr positiv zu dir geäußert. Das wollen wir uns mal anhören.
Hat nicht die akademische Abteilung der Sporthochschule Köln als Jahrgangsbester verlassen, sondern er ist auf dem Rasen ein Trainer gewesen, der junge Leute richtig motivieren konnte. Er hat 5 Jahre hier hervorragend gearbeitet, Bescheidenheit, kein großes Auftreten, nur Arbeit auf dem grünen Rasen, das ist Friedhelm Funkel. Und er hat 1400 Spiele, man muss sich das mal vorstellen, 1400 Spiele als Trainer im bezahlten Fußball und als Spieler gemacht, ja. Das ist ja beispiellos in Deutschland. Und das kann man nur dann erreichen, wenn man auch ein charaktervoller Sportler ist.
Schön zu hören?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Ich muss aber ein Stück weit auch Komplimente an Heribert zurückgeben. Das war der beste Vorstandsvorsitzende, den ich gehabt habe, der eben auch aus dem Fußball kam, der nie versucht hat, mir hineinzureden, der mir vertraut hat. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich 5 Jahre in Frankfurt bleiben durfte.
Also, wir reden über die Eintracht, aber auch über alle anderen Themen mit dir heute. Schön, dass du da bist. Und das Gleiche gilt für unsere weiteren Gäste, die ich jetzt begrüßen darf. Er ist seit Jahren Chefreporter des Kicker, Bayern-Kenner. Wie gut ist eigentlich der Kader des FC Bayern? Da wird ja immer gesagt, der ist so bärenstark, aber die Leistungen passen vielleicht nicht immer dazu. Warum das so sein könnte, erzählt uns heute Carlo Wild. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf einen Mann, der jetzt noch ganz streng guckt, warum eigentlich, verstehe ich gar nicht. Freut sich doch immer hier zu sein. Ja, genau. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hier ist unser Sport1-Experte. Hier ist Mario Basler.
Schönen guten Morgen.
Der nächste Mann hat heute Premiere, zum ersten Mal bei uns in der Runde und er ist spät eingesprungen. Erst gestern, ganz spät am Abend, haben wir ihn angerufen, hat sofort zugesagt. Er ist Fußballkommentator, Sportreporter bei Sky und sagt, ja Mensch, bei den Bayern, da hast du bei Kimmich eigentlich gesehen, wie viel Druck drauf ist und dass sie doch ein bisschen dünnhäutig sind. Schön, dass du da bist, Toni Tomic, guten Morgen. Unter der Woche hat er, unser nächster Gast, geschrieben, im Pokal zeigt sich der Charakter. Ja, Bayern BVB nicht gerade brilliert. In der Bundesliga ging es dann gestern wieder. Wie ist das zu bewerten? Alfred Draxler wird es uns sagen. Schönen guten Morgen. Mario scheint sich zu freuen, dass Alfred da ist. Ja, und wir sehen ihn hier schon, ein Mann, auf den ich mich jeden Sonntag freue. Einer, der genau zuhört, genau zuschaut und sich wie immer einmischt. Freue mich auf seine Einschätzungen. Heute hier ist Stefan Effenberg.
Guten Morgen. Ja, Mario.
Ja, ich glaube, applausmäßig hat Stefan knapp gegen Mario gewonnen. Aber das ändert sich jetzt, weil wir werden jetzt Jana Woznica begrüßen.
Schönen Sonntagmorgen und frohe Ostern zusammen. Ja, aus Sicht der Münchner müssen wir also sagen, Pokalrevanche, check und auch die Generalprobe vor diesem wichtigen Champions-League-Duell gegen Manchester City schon mal check. Nur die Frage, die sich stellt, ist, war das in der Art und Weise auch wirklich so überzeugend? 23-10 Torschütze hatten die Münchner, nur einer ist dann tatsächlich letztendlich auch ins Tor gegangen. Einiges liegen gelassen vorne, allen voran Leroy Sané, wieder zwei Großchancen, die er nicht nutzen konnte. Mané auf der anderen Seite ist mittlerweile seit 11 Pflichtspielen an der Zahl komplett ohne Torerfolg. Und deswegen stellen wir uns die Frage vor diesem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag. Reicht das? Vorne Chancenwucher und hinten anfällig. Haben die Bayern in dieser Form eine Chance gegen Manchester City? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit, wie immer, auf sport1.de, auf Twitter oder am Dopafon. Die Nummer ist die 01379 011 011.
Dankeschön, Jana. Also mitmachen und die Meinung dalassen interessiert uns sehr. Wir sprechen gleich über die Eintracht. Friedhelm hat es ja schon so ein bisschen eingeschätzt. Aber eine Szene nach Ende des Spiels der Bayern bei Freiburg hat die Gemüter doch ein bisschen in Wallung gebracht. Jo Kimmich jubelt sehr, wie soll ich sagen, emotional vor den Freiburger Fans, dann kommt Gregoritsch dazu und es entwickelt sich ein Handgemenge, große Diskussionen, der Schiedsrichter muss dazwischen gehen. Ist das noch okay? Ist das die Mentalität, die wir wollen oder geht das zu weit? Ich würde mal sagen, wir fragen mal so die moralische Instanz in unserer Runde, das kann ja nur Carlo Wild sein. Carlo, wie findest du das?
Ich kann das bei Kimmich ehrlich gesagt nachvollziehen, weil Fußball ist einfach eine Emotionsgeschichte. Und ich glaube, wenn jetzt Stefan Effenberg hier neben mir sitzt, den habe ich auch erlebt, dass der sehr emotional war als Spieler. Ich fand es auch PR-strategisch sehr clever von Kimmich, nachher das zu erklären, warum es so passiert ist. Bei Kimmich habe ich nur ein Thema. Er hat sich, als damals Deutschland in Doha ausgeschieden ist, bei der WM hingestellt und hat einen sehr bemerkenswerten Auftritt gehabt, wo er dann auch gesagt hat, er fürchtet, in ein Loch zu fallen. Ich glaube, Kimmich muss den Ehrgeiz nicht gegen sich richten und immer sagen, dass er alles verantworten muss. Das hat er damals getan und das hat man jetzt neulich nach der Niederlage gegen Freiburg im Pokal auch wieder so gehört. Der muss, finde ich, seine Energie, die er hat, mehr auf die andere Richtung schieben und nicht so immer so sehr gegen sich, weil der Junge ist nicht derjenige, der Fußball-Deutschland oder Bayern München alleine auf den Schultern tragen muss. Aber so, er hat sich ja dann erklärt und die Freiburg haben sie mehr oder weniger auch akzeptiert. Und ich finde, Fußball ist Emotion und da werde ich sehr tolerant und will nicht drüber klagen.
Ja, Fußball ist Emotion, da haben wir die ersten drei Euro. Das ist in Ordnung. Aber Stefan, genau richtig oder muss man sich das verkneifen, diesen Jubel vor den gegnerischen Fans, die dann ja übrigens sehr gut auch mit Berlin, wir fahren nach Berlin geantwortet haben, die Freiburger Fans.
Genau, ein paar Konter hat Kimmich ja bekommen nach dem Spiel, aber ich fand auch beeindruckend sein Interview im Endeffekt nach dem Spiel, dass er sehr wohl gesagt hätte oder hat, ich hätte meine Emotionen vielleicht ein bisschen im Griff haben müssen, aber das gehört zum Sport dazu und ich glaube, die Freiburger sind ihnen auch nicht böse. Ich glaube, die Freiburger freuen sich nach wie vor, dass sie im Pokalhalbfinale sind. Das war natürlich schwer zu verarbeiten für Kimmich, ne? Das ist ja klar, er ist ein sehr emotionaler Spieler, macht sich selber Druck, also Druck war sowieso auf der Partie, aber er macht sich auch extrem selber Druck und dass mal sowas passiert, das gehört zum Sport und zum Fußball dazu.
Aber man muss ja eins mal sagen, also jetzt mal auch, ich fand das verständlich bei Kimmich, weil man darf ja nicht vergessen, dass vor dem Spiel ja was passiert ist. Die Freiburger haben ja beim Warmlaufen auf dem Würfel haben sie ja die Tore vom Pokalfinale vom Pokalspiel gezeigt. Ja. Die Zuschauer haben gejubelt, als sei es live. Ich finde, das macht man ja auch nicht unbedingt beim Warmlaufen.
Aber warum?
Bitte?
Warum dürfen sie das denn machen?
Warum sie es machen dürfen?
Das gehört doch dazu.
Ja gut, dann gehört das von Kimmich auch dazu.
Nein, ich
nur sagen, es ist auch in Freiburg nicht alles immer alles toll und alles
wunderbar. Alfred,
das macht man nicht, Mario.
Alfred,
das
dann. Ich glaube, dass der Kimmich auch ein bisschen damit umgehen muss, dass die Bayern-Spieler, wir wissen das ja, egal wo wir hingekommen sind, wir wurden überall beschimpft. Ich fand das geil.
Ja.
Ich fand das.
Du bist halt vielleicht ein bisschen anders drauf.
Du musst ja nur den Gegner am Schluss mit einem Sieg bestrafen. Aber dass sie dann auch einen Kimmich da hinstellt, ich finde, der hat ja nichts Schlimmes gemacht. Der wird beschimpft, also darf er keine Emotion, muss er ja auch mal zeigen dürfen.
Du hast mich völlig falsch verstanden, du hast mich gar nicht verstanden. Ich habe dir gesagt,
ich habe dir auch gar nicht zugehört.
Das ist ein Hörerfried
nochmal. Sag das nochmal.
Bemüht euch doch, euch zuzuhören.
Ich habe gesagt, das war richtig, was der Kimmich gemacht hat.
Genau, du hast genau recht.
Schön, dass du da bist, Mario.
Sehr, sehr gut. Das meinst du.
Beim zweiten Mal versteht es erst der Mario Basler. Also nochmal, ich finde es nicht fair, wenn vor dem Spiel beim Warmlaufen die Tore vom Pokalspiel gezeigt werden und die Zuschauer jubeln, als sei das live.
Aber Alfred, das gehört doch mittlerweile alles zur Show.
Ja, dann gehört das aber von Kimmich auch zur Show. Also dann kann man ja alles machen inzwischen.
Trotzdem aber ist er ein bisschen dünnhäutig oder sind die Bayern dünnhäutig da?
Also ich finde schon, dass diese Szene zeigt, dass die Bayern in den letzten Wochen schon sehr dünnhäutig sind. Also es gab ja diese Situation mit der Entlassung von Julian Nagelsmann. Da ist ja auch nicht alles sauber offensichtlich verlaufen. Und wenn man dann sieht, wie viel Druck auf dem Kessel ist, dann ist es klar, dass man, wenn man jetzt Kimmich nach dem Spiel sieht, dass man es so einordnen kann, wie zum Beispiel auch Stefan sagt, ne, dass enorm viel abfällt. Für mich ist es allerdings streng genommen, laut Regelwerk, eigentlich eine Unsportlichkeit und dafür hat er natürlich eine gelbe Karte bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen als Trainer, du bekommst eine gelbe Karte, unnötig, wer weiß, in der Summe irgendwann mal hast du dann die fünfte bekommen, vielleicht hättest du dir die sparen können und ich finde schon auch, dass er sich das sparen hätte können, weil er drüber stehen muss.
Aber hat doch keinen Stinkefinger oder irgendwas gezeigt. Er hat
aber das machen ja nur ganz wenige.
Ja, ganz wenige.
Es ist ein...
Wahnsinn.
Es ist ein wunderbarer Sonntagmorgen. Ja. So muss er anfangen.
Österliche Harmonie.
Ich freue mich sehr.
Frohe Ostern. Wie siehst du es denn, Friedhelm, als Trainer? Wünschst du dir so einen Spieler, der dann auch mal nach Spielende noch zeigt, was ihm das bedeutet, so ein Sieg?
Natürlich wünscht man sich als Trainer solche Spieler. Als Trainer lebst du ja auch Emotionen. Und ich kann mich erinnern, dass ich auch in der einen oder anderen Situation, wo es ein ganz, ganz wichtiger Sieg war, ich auch emotional anders reagiert habe, als man es sich vielleicht wünscht. Aber aufgrund des Erfolges war es, glaube ich, ganz wichtig. Sie sind ausgeschieden im Pokal-Viertelfinale. Sie hätten auf Borussia Dortmund 2 Punkte wieder verloren, wenn sie dieses Spiel nicht gewonnen hätten. Und das ist aus Joscha dann eben auch ausgebrochen. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Und hier sitzen ja auch ehemalige Spieler, die auch emotional früher reagiert haben, mich mit einbezogen. Und das gehört einfach beim Fußball dazu.
Und es ist auch so, wenn man die Freiburger Stimmen, die man mal zusammengefasst hat, sich anhört und anschaut, wird man sehen, dass auch in der Mannschaft des SC Freiburg die Meinungen da ein bisschen auseinandergehen.
Ja klar, finde ich schon ein Stück weit unsportlich, definitiv. Völlig unnötig einfach. Soll sich über die 3 Punkte freuen und dann ist doch gut.
Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Menge Erleichterung bei den Bayern-Spielern dabei war, jetzt nach dem Pokal aus hier das Ding 1-0 zu gewinnen. Das ist Leidenschaft, das gehört dazu. Zum Glück ist es im Fußball so. Ist vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür, aber ja gut, ich nehme die Jungs nichts übel.
Also soweit Marc Flecken. Und Jana, du hast noch ein paar Dinge, die das erweitern, aus dem Netz vor allem.
So ist es. Allen voran der SC Freiburg. Gut, wir können es erahnen, der fand die Aktion jetzt nicht ganz so dolle von Kimmich. Echt gute Aktion, da auch nach Spielende hat der Verein getwittert mit einem ironisch applaudierenden Smiley dahinter. Aber die Fans sehen das Ganze etwas differenzierter. Allen voran Simon Schildgen, a.k.a. Gamer Brother. Er sagt, dass überhaupt so viel rumgeheult wird, zeigt doch, was alles seit Jahren im Fußball falsch läuft. Ihr wollt Typen? Da habt ihr Typen. Da habt ihr Rivalität und Kontroverse. Und jetzt zieht ein Sand aus der Schnecke. Meine Güte. Also er ist definitiv pro Kimmich, sagt aber auch, ich habe so ein bisschen die Kimmich-Brille an. Andere sind sehr kritisch der Aktion gegenüber und sagen, was mich stört, man redet immer von Fair Play. Und dann gibt es eben Spieler wie Kimmich, die immer wieder negativ auffallen. Wir erinnern uns daran, beim Pokal, da hat er mit Pavard zusammen auf dem Elfmeterpunkt rumgetrampelt. Und jetzt dann eben gestern diese Geste. Was soll das? Warum machen das andere Spieler nicht? Und deswegen ist es auch logischerweise völlig legitim, ihn dafür zu kritisieren.
Stefan, würdest du sagen, ja, es ist okay, den zu kritisieren dafür?
Die Meinungen gehen ja immer auseinander. Du hast immer diese zwei Meinungen. Das ist auch logisch, auch in dieser Situation, dass die Stimmung aufgeheizt war vor dem Spiel. Man hat sich ein paar Tage vorher getroffen im Pokalviertelfinale, man scheidet aus, dass man dann nach Freiburg fährt und sagt, wow, diese Stimmung ist etwas ganz Besonderes dort. Du hast es angesprochen mit dem Würfel, wo die Szenen nochmal oder die Tore gezeigt wurden, dass dann die Emotionen natürlich auch mal überkochen oder wie auch immer. Das würde ich aber jetzt auch nicht überbewerten, Entschuldigung.
Es war ja jetzt auch gerade in diesem letzten Tweet, ging es nochmal um den Pokal, um dieses Rumtreten auf dem Elfmeterpunkt. Es gab ja auch die Szene.
Das ist unsportlich übrigens. Ja. Das finde ich unsportlich.
Absolut. Genau. Als Musiala von Christian Streich nichts wissen wollte. Wir sehen jetzt erst nochmal hier die Geschichte auf dem Elfmeterpunkt. Vor allem Pavard, aber auch Kimmich war da mit dabei. Darf eigentlich nicht sein, Mario, genau. Oder?
Natürlich darf es nicht sein, aber ich will. Leg den Ball hin, schießen rein und fertig. Nochmal. Aber mittlerweile, mir wird das sowieso alles ein bisschen zu viel mittlerweile. Mit dem Rumgejammer, ob Kimmich die sich da hinstellt oder nicht, das gehört alles ein bisschen auch zum Fußball. Hm. So, natürlich weiß man auch nach dem Pokal aus, weiß man doch auch, dass der FC Bayern. Die haben natürlich auch Druck gehabt in diesem Spiel. Man braucht ja nur die Vorstellung zu machen, der FC Bayern verliert nochmal in Freiburg das Punktespiel. Man verliert vielleicht wieder gegen Freiburg und dann auch noch die Tabellenspitze vielleicht wieder an Dortmund. Also gehört es ja auch ein bisschen dazu. Und wenn die Fans nochmal, wir reden ja immer, die Spieler dürfen das, die dürfen das und dürfen das nicht. Wer alles schon mal im Stadion war, und Carlo, ich glaube, du bist seit 112 Jahren dabei, Du weißt es, wie oft werden Spieler vom FC Bayern brutalst beschimpft. Ob das beim Eckball ist, ob das beim Freistoß ist, ob das vor den Spielen ist, ob das nach den Spielen ist. Und jetzt geht ein Kimmich hin und stellt sie so hin und freut sich und lässt seinen Emotionen ein bisschen Lauf. Und jetzt habe ich das Gefühl, der muss bestraft werden, der muss 12 Spiele gesperrt werden. Ich finde es völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, dass er muss und darf das zeigen, weil er muss sich auch unheimlich viel gefallen lassen in den Stadien, wo er spielt. Weil er wird auch regelmäßig beschimpft.
Und wenig danach, und ihr habt es ja schon angesprochen, war auch schon wieder ganz reflektiert und ganz ruhig. Und um das Thema abzuschließen, wollen wir da auch noch mal hören, was Jo Kimmich selbst dazu sagt, mit ein bisschen Abstand.
Sehr, sehr, sehr viel Emotion nach dem Spiel. Für uns ist ja viel abgefallen. Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Es war ein bisschen so eine Gegenprovokation, weil vor dem Spiel, als wir den Platz betreten haben, um den Platz anzuschauen, hat der Stadionsprecher schon in unsere Richtung nochmal verdeutlicht, dass sie gewonnen haben gegen uns im Viertelfinale. Es ist dann auch ein Kurzfilm über 10 Minuten gelaufen während des Warmmachens, wo auch nochmal deutlich gemacht wurde, dass wir verloren haben. Das haben wir, das stimmt, das sitzt tief, das saß tief, und da habe ich mich so ein bisschen hinreißen lassen zu einer Gegenprovokation. Muss man nicht machen. Da verstehe ich jeden, der sagt, das war unnötig. Das stimmt absolut, aber es sind dann einfach sehr, sehr viele Emotionen. Wie gesagt, der Sieg war einfach heute brutal wichtig für uns, und darüber habe ich mich gefreut. Man kann sich auch anders freuen, definitiv. Ich hoffe, beim nächsten Mal gewinnen wir wieder, und dann verhalte ich mich besser.
Aber kann man kaum besser erklären, oder?
Ja, er hat super erklärt. Ich bin trotzdem der Meinung, es ist nicht im Sinne des Fairplay. Ich kann natürlich jegliche Emotionen nachvollziehen, es ist klar. Aber ich kann natürlich auch kann mich erinnern, dass zum Beispiel Oliver Kahn in Freiburg mit Golfbällen oder mit Bananen beworfen wurde und hat sich auch nicht danach hingestellt. Also ich finde, dass Jo Kimmich hat auch als deutscher Nationalspieler eine Verantwortung, auch gewissermaßen seine Emotionen dann auch im Griff zu haben. Und er sendet ja damit auch ein Zeichen. Und im Sinne des Fairplays ist es nicht okay, dass es mal mit ihm durchgeht. Okay, er hat sich danach hingestellt. Das ist auch absolut fein. Aber trotzdem meine ich, dass es nicht Fairplay ist.
Ja, aber wenn er die Emotionen nicht hat, dann sollte er aufhören mit dem Fußballspielen.
Aber er hat ja die Emotionen auf dem Platz. Also Das Wichtige ist ja immer, dass du das auf dem Platz zeigst.
Ja. Also auf dem Platz, finde ich. Mario hat ja auch oft Eckbälle geschossen. Jo Kimmich schießt sie auch permanent bei Bayern München.
Ich hab's aber besser geschossen mit
der. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wenn du da rausgehst, was da los ist, wie du wirklich, so wie du ja auch gesagt hast, beschimpft, beworfen wirst? Dann muss man die Emotionen im Griff haben. Aber wenn man diese Jubelszene macht, also, ja. Das ist ja Pillepalle. Das ist ja wirklich Pillepalle, was er da eigentlich gemacht hat. Und er hat sich ja jetzt noch hingestellt und hat sich ein bisschen entschuldigt, hat gesagt, wird vielleicht nicht mehr vorkommen. Ob es so ist, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln in solchen Situationen. Aber das als Unsportlichkeit hinzustellen, weil da habe ich dann wieder ein Problem mit.
Aber ich glaube, ja.
Und noch eins, als Freiburger Chef hätte ich das nicht erlaubt. Weil Kimmich hat ja gesagt, durch diese Aktion, durch diese Einspielungen, haben die Bayern dann noch
endgültig heiß gemacht. Du?
Also das hat er doch ja jetzt so erzählt, dass es so war. Also ich hätte das als Freiburger schon aus diesem Grund nicht erlaubt.
Aber dass sie diesen Film zeigen. Ja, aber das ist ja die Realität, also das weiß ja jeder, dass die da verloren haben.
Aber
ja,
Florian,
ja, aber willst du das nochmal sehen,
wie du es warm machst? Wir haben es doch früher auch gehabt, wie wir nach Dortmund gekommen sind, da haben die Dortmunder früher auch nochmal Tore gezeigt, wo die Dortmunder gegen uns geschossen haben. Also bitte, ich meine, was ist da dabei, wenn ich beim Heimspiel ein Spiel zeige oder Tore zeige, wie ich in bei Bayern München im Pokal gewinnen. Ich finde, da ist gar nichts Verwerfliches dran. Das gehört einfach
auch dazu. Das ist sogar ein Motivationsvideo.
Bitte?
Das ist sogar ein Motivationsvideo.
Das kann ja auch ein Umkehrschluss sein für Bayern.
Das ist das, was der Carlo meinte.
Aber nochmal, das ist jetzt so hoch zu hängen. Ach, die haben jetzt vor dem Spiel 10 Minuten. Ja, dann geh halt rein in die Kabine, guck das halt nicht an. Aber wenn sich dann ein Kimmich danach hinstellt, nochmal, der darf sich doch freuen, der darf doch Emotionen haben. Der wird während dem Spiel, und Toni, du bist ja oft genug im Stadion, du weißt doch selbst die Fangesänge, und Friedhelm war es ja mit 4000 Spielen an der Linie, weiß er doch genau, wie seine Spieler auch beschimpft wurden. Ja. Also, und dann darf ein Spieler sich nach dem Spiel, wenn er gewinnt, nicht freuen und in diese Richtung, bloß weil da die Fans, dann freut er sich halt. Ja. Und was ist da so? Ich weiß gar nicht, dass man sich da so drüber aufregen kann. Ich finde es nichts Verwerfliches, was der gemacht hat. Und unsportlich finde ich es sonst gar nicht.
Also Carlo Wild schon über 120 Jahre dabei, er 4000 Spiele an der Linie.
Und Mario 12.000 Tore.
Ja, ganz, ganz genau. Und die Ecken viel besser als der Kimmich und so weiter.
Normal.
Wir haben eine Menge noch zu besprechen hier im Stahlwerk Doppelpass. Kommen gleich zurück und verlassen die Bayern und schauen dann auf die Eintracht aus Frankfurt. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Da geht der Trend ziemlich nach unten und auch das Problem Glasner Zukunft und anderes wollen wir alles besprechen hier in der Sendung nach einer kurzen Pause. Und wenn Sie jetzt mitmachen bei unserem Gewinnspiel, dann haben Sie echt eine schöne Chance. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie an Ostern Preise abräumen und wir melden uns gleich zurück hier aus München, aus dem Airport Hilton mit dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Doppelpass. Die letzten Klänge von Hajo von Hadeln und Band verklingen. Und da wird der Osterhase und der Weihnachtsmann, der muss ja sowieso weg, da der Nikolaus, der wird immer kleiner. Also wir werden das beobachten, wie das da weitergeht bei den Kollegen von der Band. Ich habe Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir uns der Eintracht jetzt zuwenden. Ein Verein, eine Mannschaft, die sich unglaubliche Sympathien erworben hat. Nicht zuletzt durch diesen Europapokalsieg in der vergangenen Saison, aber generell der Weg sehr beeindruckend. Jetzt sieht es aber so aus, dass es eine Saison werden kann mit großen Höhen, aber vielleicht eben auch mit gar nichts. So schaut's aus.
Bleibt er, geht er, lacht er, schreit er, leidet er? Bei Oliver Glasner weiß man zurzeit nicht so richtig, woran man ist. Und bei seiner Mannschaft auch nicht. Die Eintracht spielt erst die beste Vorrunde der Clubgeschichte und übersteht die Gruppenphase der Champions League ein echter Volltreffer. Und 2023 erst in der Champions League eine blutige Nase geholt und in der Bundesliga kräftig an Boden verloren. Dafür lockt im DFB-Pokal immer noch ein attraktiver Titel. Sowas nennt man dann wohl hessische Wankelmüdigkeit. So schaut's aus. Ganz unabhängig vom etwas instabilen Saisonverlauf leistet sich die Eintracht ein paar störende Nebenkriegsschauplätze zu viel. Manche Ultras stehen immer noch nicht für hessische Gastfreundschaft und Weltoffenheit. In der Führungsetage streiten zwei Bosse ohne Not. Beim Kader droht im Sommer mal wieder eine unfreiwillige Runderneuerung. Und der Trainer will mit dem Sportvorstand auch nicht unbedingt Blutsbrüderschaft schließen. Von Wege, Eintracht, die Stimmung ist beschisse. So schaut's aus. Eher normal die Niederlage gegen Bayer. Gegen den Pillenclub hat sich die Eintracht selten das richtige Rezept ausgestellt. Achte Niederlage in Leverkusen am Stück. Da kommt aktuell nicht die ganz große Euphorie beim immer noch amtierenden Europapokalsieger auf. Und trotzdem, die Eintracht steht in der Liga immer noch 3 Punkte besser als letzte Saison. Und wie gesagt, wenn der Pott zurück nach Frankfurt kommt, dann ist die nächste Euphorie-Explosion schon vorprogrammiert. Aber wehe, wenn nicht, dann droht nach dem Jubeljahr ein Scherbenhaufen. Also besser nicht in der Liga völlig abtauche. So schaut's aus.
Bitte, Herr Beamt, in dem Beitrag jetzt viele, viele einzelne Aspekte gesehen. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste momentan? Was gibt so dieses komische Gefühl, ja, dass man nicht so genau weiß, wie es läuft?
Dass der Zusammenhalt nicht verloren geht, dass die Mannschaft weiterhin wirklich zusammensteht. Sie haben eine gute Mannschaft. In dieser Saison ist aus meiner Sicht die Defensive die Achillesferse der Frankfurter Eintracht. Sie haben als Mannschaft, die unter den ersten 7, ich glaube, sie sind im Moment 7., ja, einfach zu viele Gegentore bekommen. Nach vorne gelingt der Mannschaft eigentlich immer was Positives. Sie schießen immer viele Tore. Und da gilt es jetzt aus meiner Sicht daran anzusetzen. Sie haben noch die Möglichkeit, sich auch über die Bundesliga für den Europapokal zu qualifizieren. Ich habe es eingangs gesagt, im DFB-Pokal ist alles möglich. Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Da hat die Mannschaft auch in der Rückrunde sehr, sehr schlecht gespielt. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sie eine überragende Europapokalsaison gespielt haben und letztendlich den Europapokal sogar gewonnen haben und sich dadurch für die Champions League qualifiziert haben. Jetzt sind sie auf einem ähnlichen Weg. In der Bundesliga geht der Weg momentan nach unten. Und Sie können die Saison, ich will nicht direkt sagen retten, aber Sie können durch den DFB-Pokal wiederum eine glanzvolle Saison letztendlich beenden. Aber das ist ja keine Garantie. Und deswegen müssen in der Bundesliga in den nächsten Wochen Punkte her.
Aber ist vielleicht dann doch die Mannschaft, der Kader in der Breite nicht gut genug, um sozusagen das...
Doch, das finde ich schon, ja? Dass sie gut genug aufgestellt sind. Es sind offene Fragen. Was passiert mit Kamada am Saisonende? Was ist mit Kolomouani? Ja. Was passiert mit ihm? Also das sind offene Fragen. Aber ich finde schon, dass sie von der Qualität her sehr gut aufgestellt sind. Sie haben in der Hinrunde herausragend performt. Jetzt haben sie so eine Phase, wo sie ein bisschen schwächeln. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie sich für den internationalen Fußball dieses Jahr auch qualifizieren, weil die Qualität einfach da ist. Wichtig ist, dass sie im Kollektiv zusammenstehen, weiterhin auch in einer schwierigen Phase, die sie jetzt gerade haben. Aber wenn sie das tun, dann sind sie auch verdammt schwer zu schlagen.
Aber es gibt ja durchaus auch so ein paar Risse, also zwischen Glasner und Krösche, auch die Führungsetage, ja, Hellmann, Holzer, da die Diskussion, ob Hellmann zur DFL geht. Spielt das eine Rolle oder sind das Medienthemen?
Bei den Spielern spielt es mit Sicherheit keine Rolle, weil denen ist es völlig egal, die kicken. Ein anderes Thema ist, finde ich, der Trainer. Ich finde es sehr egoistisch, wenn ein Trainer, der einen Vertrag bis 2024 hat, der die Mannschaft zur Europa League, zum Triumph geführt hat, wenn der da kokettiert, dass er vielleicht den nächsten Schritt, da kriege ich sowieso die Krise, wenn ich das Wort der nächste Schritt höre. Der hat als Trainer die Verantwortung, wenn er bis 2024 unterschrieben hat, bis 2024 zu bleiben. Und jetzt haben wir, glaube ich, 2023 April. Das heißt, er hat noch ein gutes Jahr. Und da jetzt rumzukokettieren, ich muss vielleicht nach England, weil da vielleicht jemand kommt. Hasenhüttl ist nach Southampton. Ist er glücklich geworden? Und er war in Leipzig und hatte da eine spannende Aufgabe. Also ich finde diese so wichtigen nächsten Schritte, das sind manchmal auch Dritte ins Jenseits und es wird nichts besser. Und Glasner sollte sich aus meiner Sicht endlich mal ganz klar offenbaren und sagen, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt und ich verlängere vielleicht. Weil Frankfurt ist eine hochinteressante Aufgabe, wenn man die Europa League gewonnen hat. Die haben jetzt 2 Punkte Rückstand auf den Europa League Platz. Dann hat man, finde ich, sehr gute Perspektiven. Man muss nicht immer rumwedeln, dass ich vielleicht woanders hingehe.
Warum soll der Trainer denn jetzt schon sagen, dass er den Vertrag verlängern will? Man kann ja auch andersrum sagen, er hat einen Vertrag bis 2024, wo ist da der Druck?
Ja, die bieten sie ihm ja an.
Ja gut, aber kann ja sagen, weiß ich noch nicht.
Meine Aussage war
ja, wir haben jetzt 2023 und er soll jetzt schon über 2024 hinaus verlängern.
So ist das ein Vertrauensbeweis, finde ich auch. Aber darum entscheidend
ist für mich... Er sagt, ich habe Zeit und er sagt, ich habe Zeit. Das ist doch auch erlaubt.
Ja, aber entscheidend ist, dass man sich zum Verein und zu seinem Vertrag, der jetzt gültig ist, bis 2024 bekennt und damit dann auch Ruhe schafft im Laden.
Naja, die Diskussion, die gibt es ja schon. Also bei Tottenham und anderswo hört man seinen Namen. Und also man könnte sich schon klarer vielleicht positionieren. Wie siehst du
das, bitte? Dass sich ein Trainer Gedanken darüber macht, was er vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr woanders machen könnte, das finde ich absolut legitim. Wir haben doch gerade erst den Fall gehabt, dass ein Trainer, der sehr, sehr erfolgreich war, aus dem Nichts heraus entlassen worden ist. Ja, und dass sich dann hier in München, genau, da hat ja auch überhaupt keiner mitgerechnet. Und dass sich jetzt der Oliver möglicherweise, wir wissen das ja gar nicht, aber möglicherweise Gedanken darüber macht, irgendetwas anderes zu machen, weil er auch weiß, dass er das, was er im letzten Jahr erreicht hat mit der Frankfurter Eintracht, ganz schwer zu wiederholen ist. Dass die Ansprüche auch bei der Frankfurter Eintracht im nächsten Jahr sehr, sehr hoch sein werden. Die Mannschaft vielleicht 3, 4 absolute Leistungsträger verlieren wird. Dass man sich dann als Trainer vielleicht auch Gedanken darüber macht, bevor man dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn man schlecht startet, entlassen wird, was anderes zu machen, wenn man es denn kann. Nochmal, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich kann ihn als Trainer absolut verstehen.
Aber die Unruhe kommt natürlich zur Unzeit, ne? Das muss man mal dazu sagen.
Ja, es ist eine schwierige Phase in der Saison eigentlich.
Das ist die alles entscheidende Phase. Also erstmal ist heute die Auslosung, sie stehen im Halbfinale vom DFB-Pokal und haben noch alle Chancen, sich zu qualifizieren direkt für den internationalen Fußball. Diese Problematik, die kommt wirklich zur Unzeit bei der Eintracht.
Und es geht ja auch um Trainer gegen, also nicht gegen, aber Trainer und Sportdirektor verstehen sich gerade nicht. Innerhalb der Führungsetage gibt es Krach. ich glaube schon, dass die Mannschaft zumindest die allgemeine Verunsicherung im Verein mitbekommt. Es gibt halt Clubs, da gehört Eintracht Frankfurt zu, Schalke 04, die neigen dazu, dass sie, was sie vorne aufbauen, hinten im Arsch wieder einreißen. Das ist nun mal so. Und das findet da, glaube ich, gerade statt. Ich sehe dafür die Frankfurter nicht so unbedingt wie du, dass sie einen internationalen Wettbewerb erreichen. Ich wüsste nicht, wie das im Moment weitergehen soll.
Weil Friedhelm gerade auch gesagt hat, die Achillesferse ist momentan eher hinten zu suchen in der Mannschaft. Gucken wir mal auf die Tore, die Bayer Leverkusen geschossen hat gegen die Eintracht gestern. Stefan, da ist natürlich eine Mannschaft mit Bayer Leverkusen, die viel mit Geschwindigkeit macht, aber trotzdem das Defensivverhalten der Eintracht jetzt nicht so... Naja, so richtig lobenswert bei Adlis.
Du hast ja gerade was gesagt. Leverkusen hat ein unglaubliches Tempo. Hier in diesem Falle von Adli, aber auch mit Frimpong, mit Diaby. Also alles Spieler, die unglaubliches Tempo haben. Das ist natürlich immer extrem schwer zu verteidigen. Ne? Vor allen Dingen dann in dieser Situation im 1 gegen 1. Vielleicht hättest du den Ball hier unterbinden können in dem Zweikampf. Aber das, jetzt ist es natürlich schwer, weil er zentral mehr oder weniger fast aufs Tor zuläuft. Da hatte Bayern München auch schon Probleme mit, ja. Also, und Frankfurt gestern auch in dem Spiel. Aber Bayern hatte da auch Probleme mit. Eben dieses
Dicker
Tempo
sieht da nicht gut aus, ne?
Das sieht nicht gut aus, aber das sind natürlich auch herausragende Spieler, ja. Also du kannst ein Laufduell oder einen Zweikampf verlieren.
Ja, ich bin Stefan beipflichten, als die gegen Bayern gewonnen haben. Die Leverkusen, da hat alles nur über die Niederlage von Bayern München gesprochen. Leverkusen hat da überragend Fußball gespielt und das war hoch verdient. Und man muss auch mal die andere Seite loben. Die haben eine super tolle, spannende Mannschaft und haben einen Trainer, der halt auch durchblickt.
Aber also bei Frankfurt, bei der Eintracht wiederholt sich das ja. Ich erinnere an das Spiel bei Union Berlin. Na, die haben die erste Halbzeit super gut gespielt und bekommen in der zweiten Halbzeit zwei Tore, ähnlich wie jetzt hier gegen Leverkusen. Und die haben nicht unbedingt so schnelle Spieler wie Leverkusen. Die sind wirklich ganz schwer zu verteidigen. Aber da haben sie auch sehr hoch gestanden, ganz einfache Fehler gemacht. Und ich kann mir in das Interview von Oliver Glasner nach dem Spiel bei Union Berlin erinnern, da hat er richtig losgeledert auf seine Defensivabteilung.
Ja.
Und das ist, und das hast du jetzt wieder gesehen, so schwer wie das ist, gegen die Leverkusen da zu verteidigen. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen tiefer verstehen, um diese Schnelligkeit von Leverkusen nicht so als ihre Stärke auf dem Platz umgesetzt zu werden.
Also wenn wir mal das 3-1 anschauen von Asmund, Friedhelm, da sieht man auch, das hat jetzt mit Geschwindigkeit und sowas nichts zu tun. Nee,
schlechtes Abwehrverhalten.
Das ist einfach hier, der Abwehrspieler hat überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da noch einer hinter ihm sein könnte. Ne?
Ja, das ist ganz schlechtes Abwehrverhalten.
Umgelaufen.
Was sagst du, Carlo?
Dumm gelaufen für ihn.
Ja, ziemlich dumm gelaufen. Ja. Das war dann die Entscheidung.
Ja, aber
Stefan, gibt es da Erklärungen
für? Ja, natürlich gibt es da eine Erklärung. Natürlich sind die Frankfurter, die haben hochgeschoben, sind auf 2-2 gegangen. Dann löst du natürlich hinten auch irgendetwas auf. Er hat sich jetzt selber erschrocken. Ja, das sehen wir jetzt genau in diesem Moment. Oh, da kommt noch einer von außen. Jetzt macht er das Weltklasse-Kreuz zweimal.
Aber Stefan, genau. Das muss er sehen, dass da einer kommt. Ja, er hat sich erschrocken.
Aber er war ja alleine hinten, weil wie viele Minuten waren noch zu spielen? Wenige Minuten.
Dass alles nach vorne geht,
genau,
gebe ich dir recht. Das ist okay. Aber er war als letzter Spieler hinter. Und da muss ich doch, bevor der lange Ball kommt, mal rechts und links über die Schulter gucken, ob da noch einer ist. Da darf ich doch nicht überrascht sein.
Ja, ist richtig. Aber wir dürfen jetzt auch nicht nur jetzt auf die Defensive der Frankfurter gehen. Ich bin schon der Meinung, dass sie vorne auch etwas kreieren müssen. Dafür haben sie die Qualität mit Kolomoani, mit Götze,
ja,
der zurzeit abtaucht. Mit Boré, Lindström leider verletzt nach wie vor, ein ganz enorm wichtiger Spieler. Und sie kreieren halt auch extrem wenig in ihrem Spiel, im Spiel nach vorne. Ne? Also gegen Union im Pokal, wir haben es noch auf dem Schirm, eine wirklich super erste Halbzeit gespielt. Aber danach war das auch mehr oder weniger ein Verteidigen, so was sie gut gemacht haben. Aber um die Abwehr zu entlasten, musst du auch im Spiel nach vorne was anbieten. Und das tun die Frankfurter im Endeffekt auch nicht.
Mario, wie groß ist deine Sorge, dass am Ende für die Eintracht nichts überbleibt?
Naja, vom Grunde her habe ich keine Sorge, weil ich habe mit Eintracht ja keinen Vertrag. Ne? Ich habe da auch nie gespielt. mich interessiert.
Ach, Kerl.
Naja. Ich meine, wir haben ja vor Wochen und Monaten haben wir ja die Eintracht über den grünen Klee gelobt. Wie toll, wie schön, was sie die letzten Jahre veranstaltet haben. Jetzt geht es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Aber Oliver Glasner hat es ja gestern nach dem Spiel auch im Interview gesagt. Er hat jetzt mal wieder eine Woche Zeit zu trainieren, auch in der Defensivarbeit ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Und er weiß ja, um was es geht. Aber dass natürlich Unruhe in dem Verein ist, ob das im Vorstand ist, ob das Spieler sind, Kamada, so was ich gehört habe, ist der sicher weg im Sommer. Kolomouani steht noch in den Stellen. Dass dann natürlich auch ein bisschen Unruhe drin ist, ist klar. Aber das darf vom Grunde her die Spieler ja nicht interessieren, weil die Spieler haben darauf ja keinen Einfluss, ob ein Mitspieler dann weggeht, ob ein Vorstand, ob der Krösche und Trainer, ob die Probleme miteinander haben. Vor Wochen waren sie sich in die Arme gelegen. Ich weiß gar nicht, warum. Wenn es mal ein bisschen schlecht läuft, haben die auf einmal Streit, sprechen nicht mehr miteinander. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Die Eintracht haben tolle Fans, aber der Trend ist im Moment, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ich glaube, dafür ist Leverkusen dann auch, oder auch Leipzig, die werden da eine bessere Rolle spielen. Ich glaube, dass die Frankfurter sich auf den Pokal konzentrieren werden, weil sie da die Möglichkeit haben, den zu gewinnen und dann vor allem nächstes Jahr international zu spielen. Ich glaube nicht, dass sie sich qualifizieren.
Also Fakt ja. ist ja, da bin ich auch bei Friedhelm letztendlich, dass Oliver Glasner momentan sicherlich einen Hals hat, weil die Mannschaft oder zumindest die Defensivabteilung sehr viele Fehler macht. Ja. Es gibt ja viele Mannschaften in der Bundesliga haben volatile Leistungen gehabt bislang. Also man muss ja nur die Bayern schauen, die 10 Punkte verspielt haben. Die Dortmund haben keine gute Vorrunde gespielt, mussten hinterherlaufen. Jetzt ist zu einer Unzeit, was Stefan auch gesagt hat, gerade in der entscheidenden Phase der Saison für die Frankfurt jetzt diese Negativserie dazugekommen. Plus dazu noch diese ganzen Nebengeräusche innerhalb der Mannschaft, weil natürlich viele Spieler offensichtlich kokettieren, dass sie weg wollen. Jetzt ist es aber so, dass die Frankfurt Eintracht, und das hat sie gezeigt in der vergangenen Saison, auf ganz bestimmte Spieler hinarbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass, also sie haben All Coins auf die Europa League gesetzt und haben es am Ende gewonnen. Das ist natürlich sehr viel Risiko dabei, aber es sind noch 2 Spiele bis zum DFB-Pokalsieg. Wenn die am Ende dann oben am Römer stehen, dann ist natürlich dann ist alles wieder gut. Alles vorbei, weil klar. Da kannst du 7. oder 8. werden. Und das weiß Oliver Glasner aus der Erfahrung der vergangenen Saison.
Bloß die Frankfurter, wenn wir über die Defensive sprechen, die müssen sich nur das Spiel hier in München ansehen, wo sie 1:1 gespielt haben. Das war ein Meisterwerk der Defensivleistung. Perfekt eingestellt und perfekt interpretiert.
Wir sind gleich wieder zurück. Ein Spot, meine Damen und Herren. Dann sprechen wir auch über Bayer Leverkusen. Xabi Alonso hat die übernommen. Da waren sie, glaube ich, Vorletzter.
17.
Ja, und jetzt sieht es richtig gut aus mit dem Kampf um Europa. Wie er das gemacht hat, besprechen wir gleich. Jetzt kurz Exklusivspot. Und wir wollen jetzt über den Alonso-Effekt sprechen. Jana hat alle maßgeblichen Zahlen parat.
Und die lassen sich aus Leverkusener Sicht wirklich sehen. Wir erinnern uns daran, Xabi Alonso hatte die Werkself auf Rang 17 übernommen und wirklich auf Kurs gebracht. Sie stehen derzeit auf dem 6. Tabellenplatz. Das riecht sogar nach Europa. Wir schauen einmal auf die Alonso-Tabelle. Am 8. Spieltag war es soweit, da hat Xabi Alonso sein Amt in Leverkusen aufgenommen. Und seitdem waren nur der FC Bayern und Borussia Dortmund besser. Also Leverkusen derzeit dann in der Alonso-Tabelle auf Rang 3. Etwas gedauert, um anzukommen, hat es allerdings. Aber mittlerweile muss man sagen, ist er wirklich da, hat sich bewiesen als Trainer. Und das lässt sich auch in den Zahlen sehen. Wir schauen einmal auf den Vergleich zu Gerardo Seoane. Damals war es Platz 17, das hatte ich gerade schon gesagt, jetzt Rang 6. Punkte pro Spiel 0,6 nur bei Seoane. Es sind 2 an der Zahl bei Xabi Alonso. Das ist schon ein merklicher Unterschied. Kilometer pro Spiel, die Jungs unter Alonso, die marschieren. 116,6 Kilometer, bei Seoane waren es 110,4. Und Kontertore, vielleicht sogar der beachtlichste Wert, 0 unter Seoane, 9 an der Zahl unter Alonso. Das ist Bestwert in der Fußball-Bundesliga. Und damit hat er es halt auch verstanden, wirklich die Stärken der Leverkusener auszunutzen. Entsprechend gibt es schon lobende Worte auch im Netz. Es würde mich nicht wundern, wenn Brazzo den Agenten von Alonso schon kontaktiert hätte, für alle Fälle. Das natürlich nur mit einem Augenzwinkern. Mit Ernsthaftigkeit aber die Frage in die Runde, was macht er derzeit alles richtig? Warum ist er so gut?
Stefan, magst du?
Ja, warum ist er so gut? Weil er ein absoluter Fußballfachmann ist. Er weiß, wie das gespielt wird. Er weiß die Qualität, die er bei Leverkusen hat, wie er sie auch auf den Platz bringt. dass du am 8. Spieltag, du bist 17., du übernimmst eine total verunsicherte Mannschaft. Und Alonso hat das relativ schnell hinbekommen. Eben,
hat ein bisschen gedauert am Anfang.
Hat ein bisschen gedauert, ein bisschen aber trotzdem, die Ergebnisse waren denn da und es wurde immer besser. Auch die Spielanlage, die verletzten Spieler sind zurückgekommen. Vor allen Dingen, da muss man jetzt wieder Wirtz rausnehmen, logischerweise. Aber du hattest auch vorher schon dieses Tempo, diese Qualität auch im Spiel nach vorne. Radetzky, glaube ich, wieder ein entscheidender Faktor, der auch am Wackeln war, ist wieder zu einer klaren Nummer 1 zurückgekommen, spielt herausragend. Das sind so die wichtigen Dinge im Fußball, die dich dann auch in der Tabelle wieder nach vorne bringen. Und nochmal zurück zu Janas Frage am Anfang. Er ist ein absoluter Top-Fachmann, Alonso.
Was von diesen Zahlen, die wir da gesehen haben, auch im Vergleich zu seinem Vorgänger, zu Gerardo Seoane, was ist da für dich das Wichtigste
gewesen? Ja, ich glaube, dass man sieht das an den Zahlen, an der Zahl der Kontertore. Ja. Vorher 0 und jetzt 9.
Ja.
Er hat relativ schnell nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo er bei uns im Westen schon kritisiert worden ist, dass er nur Defensivfußball spielen lässt, dass er nur relativ wenig nach vorne spielen lässt. Er selber hat gesagt, er muss die Mannschaft erst mal 4-5 Wochen kennenlernen. Und dann war die Saison, er ist im Oktober gekommen, im November war ja Pause durch die WM. Und die Zeit hat er immer wieder gesagt, die brauche ich, um die Mannschaft kennenzulernen. Und in diesen 4, 5 oder 6 Wochen Vorbereitung hat er diese Mannschaft super kennengelernt und super einschätzen können. Mit dieser Mannschaft musst du nicht vorne, wie viele Mannschaften das machen, immer Vorchecking und was weiß ich spielen, was auch der Vorgänger gemacht hat, sondern du musst versuchen, stabil zu stehen und die Schnelligkeit im Konter, um die Schnelligkeit im Konter nutzen zu können. Ja. Und das macht er perfekt. Das macht er einfach perfekt. Die Mannschaft steht hinten gut mit einer Dreierkette, hat dann 4 Leute davor und 3 Mann vorne mit unfassbar schnellen Spielern. Und das musst du doch ausnutzen. Und das nutzt er aus. Und dazu kommt der, was Stefan sagt, ein Fachmann. Also ich habe immer das beste Beispiel, der trainiert einen Tag bei Bayern München, spielt dann in Schalke und hat 180 Ballkontakte. Nach einem Training. Da sieht man, wie der Fußball lesen kann. Ja, was das für ein Fußballfachmann ist. Mit einer Trainingseinheit die meisten Ballkontakte in einer Mannschaft zu haben. Stefan, du weißt, wie schwer das ist.
Ja, absolut. Absolut. Ja?
Und das kann der auch auf die Spieler umsetzen. Der ist total empathisch. Mehr Erfahrung als er kannst du gar nicht haben. Und der setzt das so gut um.
Und sie glauben ihm natürlich auch alles. Ist ja, ja klar, natürlich. Weil sie ihn alle am Spielen sehen.
Natürlich.
Ist
ja, klar. Ja, und du hast auch die Verletzten. Also langzeitverletzt Wirtz wieder zurück.
Schick ist wieder im Kopf. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Schick nach wie vor.
Diaby war nicht dabei. Ja. Ist auch wieder bei 100%. Ja. Und dann dieses Tempo, ob es jetzt Frimpong ist oder Adli oder wie auch immer.
Ja, wir gucken mal auf 2-0 von Diaby, ja. weil du da auch wieder siehst, was Florian Wirtz für eine Stärke hat, wie der Pässe perfekt spielen kann. Stefan.
Genau, mit einem
Blick.
Danke.
Entschuldigung.
Sehr gut.
Zwei doofe, ein Gedanke, ja?
Zwei doofe würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, ich schmeiß ja auch Geld dafür rein.
Ja, ja. Nein, aber genau das. Also Ball kommt, so wird's ein Blick und er weiß genau. Und das ist ja die Spielanlage. Wenn wir den Ball am Fuß haben, der erste Blick geht immer tief. Und der erste Ball, wenn möglich, auch tief spielen, weil sie eben die Qualität haben. Hier sieht man das. Jetzt kommt Wirtz an den Ball. Er weiß schon genau, wo er hinspielt. Perfekter Pass, perfekt getimed.
Tor.
Besser kannst du es nicht spielen. Nee. Jetzt kannst du wieder hingehen und sagen, was machen die Frankfurter falsch. Aber manchmal kannst du das auch nicht verteidigen.
Das kannst du nicht verteidigen. Nee,
kannst
das
du nicht
Tor kannst du nicht verteidigen. Hm? Ja. Perfekt gespielt.
Oder?
Ja. Du schon? Ja. Man kann schon, wenn man die zwei sieht, aber es war ein super Pass. Der Wirtz ist ein wunderbarer Fußballer. Und Deutschland kann froh sein, dass der Junge endlich gesund ist. Ja. Und da werden wir noch viel Spaß haben mit dem.
Gefällt er dir auch?
Hervorragend.
Nein. Aber manchmal bist du ja so ein bisschen konträr in der Meinung. Weißt du?
Also es gibt doch über Wirtz keine Diskussion, dass es ein hervorragender Fußballer ist. Brauchen wir hier nicht drüber sprechen. Und wir sind alle froh, wenn er jetzt fit bleibt, dass er auch für die Nationalmannschaft spielen kann. Und man sieht ja auch, wie abhängig teilweise ja die Leverkusener von seiner fußballerischen Fähigkeit. Wenn du so einen Spieler im Mittelfeld hast und hast so Offensivspieler, und der Wirtz kann alle, egal in welcher Position, kann er seine Mitspieler bedienen. Der bringt hervorragende Pässe. eine bessere Kombination gibt es ja vorne nicht.
Ja. Schafft das Bayern noch in die Champions League? Also ich meine, das ist ja auch nicht unmöglich.
Für mich spielt Bayer Leverkusen momentan den charmantesten und den rasantesten Fußball auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in die Champions League noch kommen. Entscheidend für mich war, dass Xabi Alonso...
Ich habe seine Zweifel.
Sprechen wir mal. Ja. Aber für mich ist entscheidend, also drei Dinge sind für mich für den Erfolg einer Mannschaft sind entscheidend. Qualität, die hat Bayer Leverkusen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Homogenität, es war nicht immer fraglich, es war immer fraglich, ob diese Mannschaft dann auch eine Mannschaft ist. Und letztendlich die Mentalität. Und Xabi Alonso ist ein Gewinnertyp und er hat es bei Liverpool geschafft, Champions-League-Sieger zu werden bei Real Madrid. Also er hat bei den ganz Großen gespielt, bei Bayern München. Und hat endlich dieser Mannschaft diese Gewinnermentalität vermittelt, was man bei, das hat man bei Leverkusen immer so ein bisschen abgesprochen. Und das ist entscheidend. Und jetzt kommt dann auch noch ein entscheidender Faktor, dass Wirtz fit ist. Und wenn du dann 92 Spiele mit Wirtz gewinnst und nur 36 ohne, dann weißt du, was für ein Faktor er ist.
Absolut. Also Bayer Leverkusen.
Eins muss ich schon auch sagen, wo die Jungs herkriegen, das ist schon bemerkenswert. Also ja, das Scouting dort, das ist schon hervorragend. Es war immer so mit ihren Brasilien-Connections. Der nächste Rechtsverteidiger ist ja schon wieder da. Ist
schon wieder unterschrieben.
Also das ist schon fein.
Aber der Punkt ist, glaube ich, schon Xabi Alonso. Denn,
ja klar,
macht einen Riesen. Man hat ja gesehen, dass sie Anfang der Saison mit dem gleichen Spielermaterial ohne Wirtz natürlich nicht so gut gespielt haben. Und ich glaube auch, dass er seinen Weg gehen wird. Wir haben gerade gehört, ob Pratzo sich schon gemeldet hat. Ich war ein bisschen erschrocken, ob Tuchel schon die Kabine verloren hat vielleicht. Aber
man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass er seinen Weg machen wird. Und ja, das, was da passiert, wird sicherlich auch in Madrid beobachtet. Und nicht jetzt sofort, aber es wird sicherlich ein Kandidat für Real Madrid auch mal sein.
Also, toller Trend momentan bei Bayer Leverkusen, ein bisschen gegenläufig zu Eintracht Frankfurt. Wir machen gleich weiter hier bei uns in der Sendung, unter anderem mit dem BVB. Und da schreibt die Bild-Zeitung, die Entscheidung sei gefallen, was Reus angeht, also noch nicht ganz. Aber man hat ihm noch mal ein Angebot gemacht, ob das richtig ist oder falsch, wie man überhaupt die Situation in Dortmund bewerten kann, das besprechen wir gleich hier in der Runde im Stahlberg-Doppelpass. Bis dahin. Schokovorräte werden immer kleiner bei unserer Band, bei Hajo von Hadeln und seinen Jungs. Und wir schauen auf die Bayern. Ja, das war ein Sieg in Freiburg. Ja, das war wichtig. Da waren viele Emotionen dabei. Das haben wir schon besprochen, wie Jo Kimmich sich gefreut hat. Aber was heißt das für die Champions League-Duelle gegen Manchester City? Reicht die Form des FCB?
Die Gesichter der Bosse wollten sich einfach nicht entspannen. Wahrscheinlich nicht mal nach dem Schlusspfiff. Der Unterschied zum Pokalspiel, diesmal gewinnt Bayern und diesmal profitiert der Rekordmeister von einem Sonntagsschuss. Aber Bayern schlägt aus seiner Überlegenheit viel zu wenig Kapital. Darüber würde sich Pep am Dienstag auch sehr freuen, denn gleichzeitig leistet sich Bayern mehr Abwehrfehler als im Pokal und lässt sogar mehr Freiburger Großchancen zu. Der einzige Unterschied: Freiburg fehlt die Effizienz vom Pokalspiel. Ein Problem, das Bayern München teilt. Im Gegensatz zum Pokalspiel erspielt sich das Team zwar sehr viele Chancen, wie damit umgegangen wird, lässt allerdings nichts Gutes erahnen vor dem Champions League-Hinspiel nächsten Dienstag. Sané versiebt gegen Freiburg schon seine 12. Großchance. Er trifft zurzeit einfach nur alte Bekannte.
Ja, es sollte heute nicht sein, aber das Gute ist, es waren die richtigen Leute in den richtigen Positionen und wird zurückkommen, die Effizienz.
Fragt sich nur wann. Und weil Sanés Kollegen in der Offensivabteilung auch nicht treffsicherer sind, fürchten wir, mit dieser Chancenverwertung sieht Bayern München gegen Manchester City kein Land.
Haben wir recht, Stefan?
Bezogen auf die Frage, wenn sie einen machen am Dienstag und keinen kriegen, ist doch alles gut. Ja, aber schon. Du darfst natürlich nicht so viel liegen lassen, das ist auch klar. Allerdings wirst du natürlich nicht die Großanzahl der Chancen bekommen gegen Man City wie gegen Freiburg. Das ist auch logisch. Ich glaube, die Stabilität in der Abwehr und in der Defensive wird das Spiel entscheiden gegen Man City.
Gehst du da mit, Carlo?
Also ich sehe eine absolute 50-50-Konstellation. Ich habe Man City jetzt gestern im Trainingsspiel gegen den letzten Southampton gesehen, 4-1. Mhm. Haaland ist back, wissen wir. Und der trifft gestern, momentan alles. Und das Seitfallzieher, das Tor war einfach wieder genial. Ich habe sie auch gegen Liverpool gesehen und auch gegen Arsenal das Spitzenspiel. Nach vorne sind die einfach großartig. Und wie die dann zwischen 16er und Mittellinie alles zumachen und permanent attackieren, ist großartig. Aber wenn sie Gegenwind kriegen, also wenn mit Vollgas auf sie zugelaufen wird in der Abwehr, ist immer was drin. Und die Bayern haben schnelle Leute. Und deswegen die Diskussion, ob Schubomoding fit ist oder nicht, ist für mich völlig nebensächlich. Weil in dem Spiel kannst du den eh nicht brauchen. Da musst du schnelle Leute nach vorne haben, um zu kontern, glaube ich.
Würdest du Mané wiedersehen?
Ja, Mané kommt ja in den verschiedenen Beurteilungsmedien nicht so gut weg. Heute gerade auch. Mané hat gestern, finde ich, ganz anders gespielt. Der war frisch da, hat sich auch oft von der Mitte nach außen verdrückt. Und das Ding, das daneben das Tor schiebt, das war genial gemacht. Und da geht es einfach nur um Glück und Pech und nicht um Können oder sonst irgendwas. Und ich habe auch einen guten Sané gesehen, auch wenn er zwei Riesendinger verschossen hat, gebe ich zu. Aber ich habe das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu dem, was vorher war, und da bin ich anderer Meinung als Herr Funkel, wenn Sie gestatten, Nagelsmann war kein sehr, sehr erfolgreicher Trainer beim FC Bayern. Ganz im Gegenteil. Und ich finde sogar, dass die Entlassung viel früher hätte passieren müssen, als sie jetzt stattgefunden hat. Aber nochmal auf Man City zu kommen.
Aber nee. Also das interessiert mich schon, weil das müsstest du vielleicht nochmal begründen.
Ja, man hat doch gesehen, wie die gekickt haben seit Weihnachten. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. In Leverkusen 1-0. Kahn hat völlig recht, eine katastrophale erste Halbzeit. Und dann werden drei Spieler ausgewechselt, unter anderem wieder Müller, die das Ganze noch einigermaßen stabilisieren. Wir haben das Spiel in Gladbach gehabt, wo eine sehr seltsame Aufstellung zu Beginn war. Nach 15 Minuten fliegt Upamecano runter und dann tauscht er den Müller aus und stellt um und bringt dann Leute wie Gravenberg. Und also es war doch ein Durcheinander vom Herrn und die ganze Geschichte seitdem, diese Maulwurf-Geschichte, was da für eine Unruhe in diesem Verein und in dieser Mannschaft war. Also Das war doch völlig außer Rand und Band. Das war,
ja, aber dafür war doch nicht nur der Julian Nagelsmann verantwortlich, ja, aber für diese Unruhe.
Aber Herr Funkel, Dreierkette, Viererkette, dieses ganze taktische Durcheinander. Der FC Bayern, die wollten immer Viererkette spielen. Und deswegen war doch das einfach nur logisch. Es war sowohl atmosphärisch als auch von der Hierarchie her in der Mannschaft. Müller destabilisiert, Lewandowski wollte er weghaben. Die Tore, die der geschossen hat, die fehlen dem FC Bayern heute. Also das ist
verbirgt. Ich glaube, Lewandowski wollte aber auch selber gehen.
Die sind aber trotzdem in der Lage, auch in dieser Saison über 80 Tore zu schießen. Wenn man den Trend jetzt sieht.
Aber
sie haben zum Beispiel auch mit der Dreierkette ein Riesenspiel gegen Paris Saint-Germain gemacht. Ja, sie haben dann auch in der Champions League, sie haben alle 8 Spiele in der Champions League gewonnen. Also das jetzt alleine an Julian Nagelsmann festzumachen, finde ich jetzt ein bisschen, finde ich nicht in Ordnung. Er hat auch, vielleicht hat er das ein oder andere taktisch zu viel versucht, mit dieser Mannschaft zu machen. Das kann durchaus möglich sein. Aber er war ungeschlagen, jedes Spiel in der Champions League gewonnen. Er war nur einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Er war im Pokal noch vertreten. Er hat die Möglichkeit gehabt, alle 3 Titel zu holen. Ob das jetzt... Ob und wie, das wissen Sie, Herr Wild, viel, viel besser... intern, ob da irgendwelche Streitigkeiten oder irgendwas war, das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe das nur als Trainer und weiß, wenn ich dreimal die Möglichkeit habe, einen Titel zu holen und in der Champions League wirklich alle Spiele, die sie dort eigentlich gemacht haben, wir haben uns vor der Sendung unterhalten, zu Hause gegen Barcelona haben sie ein bisschen Glück gehabt. Da hätten sie in der Halbzeit wirklich zurückliegen können, aber sie haben das Spiel noch gewonnen. Sie haben in Barcelona gewonnen, sie haben alle Spiele gewonnen. Und dann den Trainer so zu entlassen, ich kenne die Gründe nicht, aber das war schon sehr, sehr überraschend.
Aber war jetzt Paris eine Weltklasse-Mannschaft? Ich finde, dieses Spiel gegen Paris, es war ja vorher schon Diskussion, dieses Spiel gegen Paris, in Paris gut gespielt, Paris hat sehr tief gestanden, aber Paris Saint-Germain, Bayern war eindeutig besser in beiden Spielen. Aber auch in den entscheidenden Momenten war das Spielglück auf Seiten der Münchner. Aber Paris Saint-Germain war doch eine biedere Mannschaft. Das ist meines Erachtens völlig überbewertet worden, dieser Sieg. Wir werden jetzt gegen Man City sehen. Diese Geschichte ist eine Herausforderung. Da wird abgerechnet, finde ich, wie gut der FC Bayern eigentlich wirklich ist. Und wenn wir sagen, von den Stürmern her, eins ist klar, Lewandowski hatte nach 27 Spielen letztes Jahr 31 und als er die 41 gemacht hat, 35 Tore. Und diese
keine
Tore
Frage.
Fehlen.
Ja,
und wenn man im FC Bayern momentan das nicht so perfekt lief, das 1-0 gestern war okay, aber der Gesamteindruck ist doch seit Weihnachten, dass es nicht so gut läuft. Ja, hinten fällt der beste Torwart der Welt und vorne fällt der beste Mittelstürmer.
Ja, aber Carlo, Fakt ist doch bei Lewandowski. Der Spieler wollte unbedingt.
Das ist schon klar.
Du bekommst ihn ablösefrei und gibst ihn für 45 Millionen plus ab. Dass du das machen musst, wenn ein Spieler nicht bleiben will, das ist doch logisch. Ja, auch in dem Alter von Lewandowski.
Das ist ja nicht das Thema. Wir sprechen jetzt über die Atmosphäre in der Mannschaft.
Wenn wir jetzt wieder zum Nagelsmann zurückkommen, sportlich, klar, auch da gibt es zwei Meinungen. Aber es gibt ja über dem Sportlichen hinaus ja noch andere Gründe. So. Und ich glaube, wir sollten uns auch fokussieren jetzt auf Tuchel. Weil er ist jetzt der Trainer bei Bayern München. Und du hast recht, mit dem Spiel jetzt gegen Man City, danach kann man wirklich ein Fazit ziehen, ob alles richtig ist. Und wenn sie nicht die Meisterschaft gewinnen und in der Champions League ausscheiden, ja, dann werden natürlich die Verantwortlichen kommen müssen und sich stellen müssen und die Fragen beantworten müssen. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Spiele, ne?
Aber hat diese
Mannschaft... Und da reden wir, glaube ich, zu wenig über Kahn und Salihamidzic auch. Wir reden nur immer über Nagelsmann. Ich denke, dass die Probleme, die Bayern haben, auch andere Gründe hat. Von den Neueinkäufen, von den Neuzugängen hat im Grunde nur der Licht eingeschlagen. Alles andere ist eher mittelmäßig oder findet gar nicht statt. Und dann ist Lewandowski null ersetzt worden. Wir haben ja gerade eine Reihe von verschossenen Riesenchancen gesehen. Ich glaube, mit Lewandowski wäre das anders gelaufen. Nur die Annahme, man könne Lewandowski mit vielen anderen Stürmern, mit Sané, mit Gnabry und so weiter ersetzen, scheint ja offensichtlich Probleme
aber
zu
Alfred, bereiten. Wen hätte man denn nehmen sollen? Also, ja, das ist von der Kategorie Lewandowski laufen nicht so viele rum. Und vor allem nicht die du bezahlen kannst.
Aber sie haben erstmal keinen geholt.
Sie haben ja Mané geholt.
Ja, aber Mané ist ja kein klassischer Strafraum-Mittelstürmer.
Aber genau, ne? Das hat doch der Trainer Nagelsmann, als Lewandowski sich verabschiedet hat, natürlich auch wegen der Kohle aus Barcelona, gesagt, wir kriegen das hin. Und Nagelsmann hat als Lewandowski, die hätten ihn auch halten können, nicht gesagt, der bleibt hier. Im Gegenteil, der hat gesagt, lasst ihn gehen. Wir kriegen das mit verschiedenen Variationen
vorne hin. Hätte doch nicht sagen können, der bleibt hier. Wenn Nagelsmann sagte, der bleibt hier, hätte Lewandowski doch gesagt, was willst du denn? Der Vertrag ist ausgelaufen.
Nee, der hat noch ein Jahr gehabt.
Ja, aber ich meine, wäre ausgelaufen im nächsten Jahr. Und da haben sie dafür noch 45 Millionen. Genau. Stefan sagt es ja.
Genau.
In der Praxis ist es so, dass man dann einen Spieler abgibt.
Ja, aber es gibt ja viele Dinge im Fußball. Natürlich hat man sich dann konzentriert auf Mané, man hat gehofft so. Dann fällt er aber lange aus mit einer schweren Verletzung. Da steckst du ja auch nicht drin. So, und dann musst du wieder versuchen zu basteln. Ich finde, dass Choupo-Moting war immer ein Backup. Aber für das, für was er geholt wurde, muss ich sagen, hat er herausragend performt.
Absolut.
Hat eine tolle Statistik. Er hat das Tor geschossen. Das Entscheidende, finde ich, gegen Paris. Hat performt. Natürlich muss sich der FC Bayern nächsten Sommer umgucken, dass sie da etwas Adäquates natürlich als Neuner bekommen. Aber Stand jetzt ist es so, wie es ist. Und ich finde, dass es auch alles nicht einfach ist, also nicht gewesen ist für Nagelsmann und auch jetzt gerade nicht einfach ist für Tuchel.
Ja.
Weil diese Selbstverständlichkeit und dieses Leichte, so wie das immer aussah, aber bei München ist ja ein Stück weit auch weg.
Aber und warum ist das weg, Stefan? Die Mannschaft hat doch keine klare Struktur und hat doch auch keine Hierarchie. Müller war Führungsspieler, dann ist er in der Halbzeit ausgewechselt worden. Eine oder zwei Wochen später hieß
unter
es, Müller
unter
und Nagelsmann. Und dann hieß es wieder, Müller ist unersetzbar, der spielt jetzt immer und hat eine Stammplatzgarantie. Das war, und wie ist denn Manuel Neuer behandelt worden? Das war doch alles, die Stars sind doch irgendwie immer mehr abgebaut worden, die Führungskräfte.
Aber Carlo,
und ich finde,
doch
deswegen ist diese Geschichte mit der Entlassung Nagelsmann völlig richtig.
Du gehst aber hoffentlich nicht so weit, dass wenn sie gegen City rausfliegen sollten, was wir alle nicht hoffen, dass dann auch Nagelsmann dran schuld ist.
Das habe ich nicht behauptet.
Ja, doch. Aber, na gut, sie sind schon mal im Pokal rausgeflogen ohne Nagelsmann. Vielleicht ist ja am Dienstag der nächste Schritt oder der nächste Rückschlag. Ich gebe Friedhelm recht, 8 Spiele Champions League, 8-mal gewonnen, dann Trainer rauszuschmeißen, ist schon sehr ungewöhnlich.
Gucken wir mal auf Szenen aus dem Spiel.
Darf ich noch was dazu sagen? Weil ich überlege seit 18 Minuten, ob ich was dazu sage.
Und die Antwort, die du dir gibst, ist ja, ich sag was dazu.
Ja, ich würde gerne was dazu sagen.
Also ja, aber wir müssen zuerst in die Werbung.
Nein. Okay. Also ich find's mittlerweile sehr, sehr traurig, oder die letzten Jahre, was sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist,
dass die Trainer mittlerweile an allem dran schuld sind. Ich habe es, glaube ich, vor Monaten schon mal hier gesagt, wenn ein Sané, wenn ein Gnabry, wenn, egal wie sie heißen, alleine aufs Tor laufen und treffen das Tor nicht. Ich weiß ja gar nicht, warum er dann jedes Mal einen Trainer dafür verantwortlich. Also das sind alles, ich glaube, Carlo, gibst mir recht, alles Weltklasse-Spieler, ob das Sané, Gnabry, wie auch immer ist. So, wenn die alleine, so wie gestern auch, hat man ja gesehen, alleine auf den Torwart zulaufen und schießen den Ball 11-mal oben drüber. Warum muss ich da einen Trainer dafür verantwortlich? Also ist der Trainer dafür verantwortlich, weil der Spieler, den Weltklasse-Spieler, weil der den nicht reingemacht hat. Ich finde es völlig überzogen mittlerweile, wie man mit den Trainern umgeht. Die Trainer für alles das, wenn ein Gnabry nach Gucci, nach Paris, dieser Maler-Lackierer-Anzug
in fliegt. Gucci nach Paris.
Wenn nach ein Paris Sané zu Gucci. Permanent, gut, da gebe ich dir recht, da kann ein Trainer eingreifen, kann er sagen, pass auf, noch einmal zu spät. Ich hätte ihn sowieso schon längst auf die Tribüne mal gesetzt und er hat gesagt, guck da mal 14 Tage zu, wie die Mannschaft da ohne spielt. Da kann ein Trainer vielleicht die Disziplin in die Mannschaft mehr bringen. Aber ich kann doch nicht den Trainer dafür verantwortlich machen, wenn Weltklasse-Spieler wie Sané, Gnabry, Mané, Müller, wie sie alle heißen, alleine aufs Tor laufen und schießen den Ball 11 Meter vorbei. Wenn ein Kimmich beim Eckball 4000 Mal die Hand hebt und die rennen alle kurz und der schießt den Ball zum Einwurf raus, ist da der Trainer dafür verantwortlich? Das ist mir alles zu viel. Du hast recht, es gibt bestimmt Gründe. Es hat bestimmt verschiedene Sachen gegeben, die vielleicht am Schluss nicht mehr so gestimmt haben. Dafür bin ich aber viel zu weit weg, kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich auf dem Platz sehe. Und auf dem Platz sehe ich, dass ein Sané oder ein Gnabry vogelwild auf dem Platz rumlaufen. Das habe ich in den letzten Wochen gesehen. Und mehr nicht. Es gibt so, weiter geht's. Werbung.
Nein!
Noch keine Werbung.
Immer noch nicht. Noch nicht.
Alles gut, Mario. Du hast mir jetzt direkt angesprochen. Darf ich antworten?
Ja, bitte.
Du kannst zum Beispiel als Trainer sagen, Kimmich, wie du sagst, ständig schlechte Standards, ihr schießt halt mal andere. Das könnte man zum Beispiel. Man kann auch zum Beispiel bei Sané und bei Gnabry die Kategorie Vertrauen. Selbstvertrauen ist auch bei Profisportlern, glaubt ihr beide, war das auch eine Kategorie, die wichtig ist. Und in dieser Mannschaft gab es aus meiner Sicht, außer Kimmich und jetzt den Torhüter und De Ligt, Upamecano, da gab es doch keine fixen Kräfte mehr. Dann war der Davies draußen, Gnabry war draußen und dieser und jener. Und da war doch keine Struktur, es war einfach keine Struktur da in dieser Mannschaft. Und ich weiß genau, und da hast du völlig recht, Profis sind hochbezahlt und gerade die in München sind noch höher bezahlt, wenn nicht höchst bezahlt, die haben zu liefern. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass was ich die letzten Monate, 4 Wochen Winterurlaub und was dann hinterher abgelaufen ist beim FC Bayern, die Punkte in der Bundesliga sagen doch alles. Und,
aber Karl, da muss ich ganz kurz nochmal, wenn das, den Winterurlaub bestimmt ja nicht Julian Nagelsmann alleine, sondern da gibt es eine sportliche Leitung, die doch gemeinsam wahrscheinlich doch,
nee,
festlegt.
Nee, das macht der Trainer und ich kann dir auch noch eines sagen, es war auch die Vereinbarung, dass alle Spieler, die in der Vorrunde, nach der Vorrunde aus Katar abreisen, dass die dann nochmal zum FC Bayern zum Training zurückkehren. Jetzt ist das Unglück passiert, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Aber diese 7 Tage oder was das 4, 5 Tage, das hätte die Welt auch nicht verändert. Aber die 4, 5 Tage sind dann gestrichen worden. Da war halt dann weiterhin Urlaub. Und das entscheidet vor allen Dingen der Cheftrainer und nicht der Platzwart.
Nee, der Platzwart sowieso nicht.
Ja.
Das ist klar. Also, aber trotzdem stelle ich mir das, ihr kennt den Verein besser, ich stelle mir das vor, dass man solche Entscheidungen, wie lange machen wir Urlaub, wann geht's Training wieder los, dass das jetzt nicht der Trainer ganz alleine entscheidet. Oder?
Doch, das ist so.
Das ist immer so?
Das ist immer so. Das ist immer so, dass der Trainer im Grunde, das ist sein Bereich, das ist sein sportlicher Bereich und der Trainer mit seinem Trainerteam bestimmt im Grunde, wie lange der Urlaub ist, wie lange die Vorbereitungszeit letztendlich ist, um auf eine Saison, um in die Saison letztendlich wieder hineinzukommen. Der spricht das natürlich mit seinem Sportdirektor, mit seinem Sportvorstand, sprechen die das ab. Aber letztendlich entscheidet das der Trainer. Der Trainer muss ja auch noch irgendwas entscheiden dürfen. Es gibt ja immer mehr Leute, die versuchen, da reinzureden und so weiter. Deswegen habe ich das ja eingangs gesagt, deswegen war Herbert hervorragend. Das war ein Segen für mich als Trainer. Ja. Der Herr, du entscheidest, du hast den Hut auf, du bist der wichtigste Mann im Verein als Trainer. Und deswegen durfte ich das auch alles entscheiden. Und das finde ich schon richtig, dass das der Trainer entscheidet, wie eine Mannschaft auf die Saison vorbereitet wird.
Und das also, noch eins.
Aber du hast natürlich beim FC Bayern mit Kahn und Brazzo jetzt nicht Leute, die sich raushalten wollen, sondern weil auch qua ihrer Kompetenz...
Die bestimmen das auch zusammen. Also ich habe ja nie auf dem Niveau gespielt, aber die bestimmen das schon zusammen.
Florian, Kahn hat x-mal gesagt, und so begreift Oliver Kahn auch seine Position als CEO oder als Vorstandsvorsitzender, dass er nicht immer, wie er es mal ausgedrückt hat, in den Maschinenraum will, also in die Mannschaft, sondern dass er dafür seinen Sportvorstand hat. Und dass der Sportvorstand da keine überragende Rolle spielt, ich glaube, das sind wir uns alle einig. Und der bräuchte natürlich schon mehr Hilfe. Auch der Trainer hätte mehr Hilfe von Salihamidžić gebraucht, aber der ist ja selber nicht stark.
Aber der Trainer hat die Hilfe eingefordert?
Ja, aber Carlo, der ist selber nicht stark, das ist jetzt auch...
Ist Salihamidžić ein starker Sportvorstand?
Nein, aber er war ja in einer Findungsphase, da war Oliver Kahn ja auch, falls du dich daran erinnerst, ne, wo wir darüber diskutiert haben, Nagelsmann kommentiert, alles in der Öffentlichkeit, auch vom Sportlichen weg und so weiter. Da haben wir schon die Frage gestellt, wo ist denn Oliver Kahn, wo ist denn Brazzo? Die müssen sich schon stellen. Ich denke schon, das ist eine Lernphase und das haben sie auch gelernt. Aber wenn du jetzt sagst, Brazzo ist jetzt kein starker Sportvorstand, okay, das ist deine Meinung. Ich bin der Meinung, dass sie es ordentlich machen, aber dass noch Luft nach oben ist.
Und man kann auch nicht sagen, er zieht sich da raus, der Oliver Kahn, der CEO, der ist verantwortlich.
Jetzt kommt er ja. Der hat das gelernt.
Ja, der ist verantwortlich.
Anfangs
kann doch nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun, das macht der Salihamidžić.
Also ich weiß, Oliver Kahn hat es x-mal erzählt, dass
das
er
immer sein, dass den er sagt, Job anders sieht. Das geht doch nicht, dass er
das CEO ist. Das hat er jetzt aber kapiert.
Jetzt das hat er es kapiert. Jetzt,
hoffentlich ist es zu spät.
Ein bisschen spät.
Hoffentlich ist es nicht zu spät, wenn es der Olli jetzt kapiert hat.
Also bei der Geschichte, also jetzt ist er ja präsenter. Der ist ja jetzt immer wieder da. Und anfangs hat er sich ja nur um die anderen Sachen gekümmert.
Ja, aber ist das nicht auch eine Findungsphase ein Stück weit, wenn du in so eine Position reinkommst?
Also noch ein Jahr Findungsphase, ein Jahr, als Rummenigge noch da war. Mhm. War ja schon ein Jahr da. Mhm. Das war die Findungsphase.
Genau. So, jetzt wird es besser.
Aber es gab Probleme mit Hansi Flick. Hansi Flick ist dann gegangen und dann haben sie das Langzeitprojekt Nagelsmann ausgerufen für 5 Jahre, ihm einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Wo ich mir denke, nicht einmal Pep Guardiola hat damals einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Es ist ja schön und gut, dass man jemandem dann so viel Vertrauensvorschuss gibt. Aber letztendlich hat man auch für ihn so viel Ablöse zahlen müssen und muss man natürlich auch jetzt sehr viel Abfindung zahlen. Also ich weiß nicht, ob das handwerklich alles genauso richtig war vom Sportvorstand.
Wir tun gerade so,
natürlich war es nicht richtig. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es nochmal ein neuer Trainer kommt oder installiert wird bei Bayern München, der einen 5-Jahres-Vertrag bekommt. Mit Sicherheit nicht.
Tuchel wollte es ja sowieso nicht, hat er gesagt. 2 Jahre sind ihm sehr angenehm. Und zur Ablöse, bisher sind meines Wissens 15 Millionen geflossen. Und was am Ende der Saison ist, Nagelsmann, der brennt so, der wird sowieso wieder, und der wird auch was kriegen. Der Name ist ja trotzdem sehr wirklich in dem Fußball.
Aber Fakt
und
ist ja, dass die komplette Saison sehr unruhig verlaufen ist beim FC Bayern. Es hat dazu geführt, dass sie besiegbar geworden sind. Gegen Borussia Mönchengladbach haben sie Spiele verloren. Sie haben gegen Leverkusen neulich verloren. Sie haben jetzt gegen Freiburg verloren. Und in dieser fragilen Phase gegen Manchester City zu spielen, ich sehe wirklich, also ich bezweifle, dass die Bayern da bestehen. Weil ich habe Manchester City auch neulich in Liverpool auch gesehen. Oder gegen Liverpool.
Aber wir tun gerade so, ein Satz, nur ganz schnell geht's.
Bin gespannt.
Ja? Ein schneller Satz. Wir tun gerade so, als würde der FC Bayern kurz vor dem Abstieg stehen.
Das ist nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall. Und die spielen Dienstag gegen Manchester City und ich sage auch 50-50 und ich freue mich auf das Spiel und
mehr will ich nicht sagen. Das war ein längerer Satz mit ein paar Kommas drin, aber das passt schon. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, schauen auf den BVB, auf die Personalien, die da jetzt so anstehen. Reus, Hummels, andere. Das nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Geschichte, fast Geschichte. Und ich gebe rüber zu Jana, denn Jana, wir waren bei den Bayern und die hatten gestern einen zwischen den Pfosten, der alles weggetaucht hat.
Und wir haben ja immer dieses Champions-League-Spiel gegen Manchester City im Hinterkopf. Und wir halten fest, solange die Null hinten schon mal steht, kann man zumindest aus Münchner Sicht nicht verlieren. Erstmal aber nochmal der Blick auf gestern und auf eine wirklich herausragende Parade von Jan Sommer in der 70. Minute. Die Freiburger da aus dem Nichts nochmal über die rechte Seite, Flanke von Höhler war es. Und dann gewinnt zunächst Pavard das Kopfballduell, aber jetzt sehen wir hier die Flanke. Das Kopfballduell gewinnt er noch, aber dann landet die Kugel bei Scholloy und der zieht Volley ab. Der Ball ist sogar auch noch abgefälscht, deswegen wirklich in der Zeitlupe nochmal darauf achten, was für ein Reflex von Jan Sommer, dass er hier wirklich die Null hinten nochmal festhält. Der war nicht so einfach. Das war schon eine Glanzparade. Also Jan Sommer hält nicht nur die Null, sondern damit auch den Sieg der Münchner fest. 1:0 am Ende, übrigens der erste 1:0-Sieg vom FC Bayern in dieser Saison. Wir schauen einmal aufs Weiße Weste-Ranking, wie das aktuell aussieht. Auf Rang 1 geteilt, muss man sagen. Beide nämlich mit 10-mal den Kasten zu Null gehalten. Kuhn Castells und Marc Flecken. Gregor Kobel aus Dortmunder Sicht auf einem geteilten 3. und 4. Platz mit Frederik Rönno und Robin Zentner auf Rang 5 mit 7 weißen Westen. Insgesamt wurde der Kasten 11-mal clean gehalten im Monat März. Das sind 11 mal 50 € von Schöner Wohnen Polarweiß für unser Phrasenschwein. Das sind insgesamt 550 €. Vielen Dank dafür. Dafür kann man auch einmal applaudieren. Danke. Und damit aber einmal wieder den Kreis schließen und der Blick zurück auf Jan Sommer. Der wäre auf dem 6. Rang, deswegen hat er es nicht ganz ins Ranking geschafft. Jetzt aber dann der Blick auf Dienstag, auf dieses Champions-League-Spiel gegen Manchester City. Und vielleicht die Frage an Carlo. Wie bitter ist das denn jetzt, dass da nicht Manuel Neuer im Kasten stehen wird, sondern eben Jan Sommer? Er hat sich ja gestern zumindest schon mal warm gehalten für diese Partie.
Ich finde, dass das immer ein Nachteil ist, wenn Manuel Neuer nicht im Tor steht, weil mit seiner, ich spreche von Manuel Neuer in Form und gesund und topfit, weil ich habe Kahn erlebt in München, habe viel erlebt, aber Neuer ist der Beste von allen gewesen und ich wünsche ihm, dass er wieder gesund wird. Und Sommer hat gestern zum ersten Mal eine überragende Parade gemacht und damit auch diesen Punkt oder beziehungsweise diesen Sieg gerettet. Zuvor hat er auch Tore reingelassen, wie das erste in Gladbach zum Beispiel oder das Tor gegen Frankfurt, wo ich sage, das muss ein Bayern-Torwart halten. Mache ich mich vielleicht auch unbeliebt. Aber Sommer ist die beste Option gewesen jetzt in der Situation, wo Neuer diesen überflüssigen und trotzdem bedauerlichen Unfall hatte. Und deswegen kann ich nur sagen, die Bayern haben es da richtig gemacht, den zu kriegen. Und trotzdem ist es immer ein Verlust, wenn Neuer nicht spielt.
Auf Jan eine Menge zukommen am Dienstag?
Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Auf die ganze Defensive logischerweise. Ja, Carlo hat es gesagt, das war die beste Option, die du kriegen konntest in dieser schwierigen Situation für den FC Bayern München. Aber ich denke, dass er seine Sache sehr, sehr gut macht. Er ist ein anderer Fußballspieler. Also er interpretiert das Fußball- oder Torwartspiel ein bisschen anders als Manuel Neuer, keine Frage. Aber die Bayern können froh sein, dass sie so einen von internationaler Klasse eben hinten im Tor haben.
Du hast ja auch in der Sendung schon jetzt über diese 50-50-Chance, die du siehst, in Manchester City gesprochen. Dass dieses Spiel aber eine große Bedeutung hat für die Bewertung oder diese Spiele, diese Duelle, für die Saisonbewertung des FC Bayern, ist ja wohl auch klar. Das kann man auch deiner These bei T-Online entnehmen. Die nächsten Antworten aufs Trainerbeben bei Bayern München werden wir bekommen. Der Druck liegt auf der Mannschaft, aber auch auf den Clubverantwortlichen. Die sind, du hast das vorhin mal gesagt, glaube ich, all in gegangen jetzt mit diesem Wechsel, ne?
Klar, birgt das auch Gefahren. Ist ja logischerweise, weil ich bezahle gleich 3 €, abgerechnet wird am Schluss auch bei Bayern München.
Das ist,
ein Titel ist weg. Zwei sind noch drin. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, und wir reden ja da auch von finanziellen Dingen, die du bekommst als Verein, wenn du ins Halbfinale, Finale einziehst in der Champions League. Ja. Das sind ja schon extrem hohe Summen auch. Hängt das davon ab, wie sie da abschneiden. Aber ich gehe immer von dem Positiven aus. Nicht, weil ich bei Bayern München gespielt habe, sondern weil ich immer für die deutschen Mannschaften bin, international. Dass sie dieses schwierige Spiel trotzdem meistern. Weil die wissen auf den Punkt eigentlich immer, wenn es darauf ankommt, was wir zu tun haben und was wir liefern müssen. Und ich bin mir sicher, dass sie am Dienstag wird das Spiel nicht entschieden. Das wird in München entschieden. Ja. Aber die werden liefern. Ja. Das kostet jetzt 3 €.
Echt. Nee, die 3 € musst du jetzt schon noch einwerfen.
Und das tut mir echt. Ja. Also im Rücken.
Ja, natürlich. L4, L5. Wir kennen das alle. So, also die 3 € sind im Schweinchen. Und wir haben ja, liebe Jana, die Frage der Woche gestellt, die sich eben auch über das Duell Bayern-München gegen Man City drehte. Und bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so den Bayern zutrauen.
Also ich habe gerade gut zugehört und müsste jetzt für Stefan also einmal noch auf Ja klicken. Dann würde sich vielleicht das Abstimmungsergebnis noch mal etwas ändern, ob die Bayern eine Chance gegen Manchester City haben. Im Moment sagen nämlich nur 41% Ja. Also die Mehrheit tendiert eher zu Nein mit 59%. Die Argumente liegen auf der Hand. Das ist eben vor allem dieser Chancenwucher, der da gestern gegen Freiburg stattgefunden hat. Immerhin aber stand ja hinten die Null. Ich glaube, die Bayern haben uns bislang so gut in der Champions League vertreten, das werden sie dann auch am Dienstag so fortführen gegen Manchester City. Also die Bilanz spricht dort für die Bayern. Das ist ja immerhin ein anderer Wettbewerb. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Bayern sind derzeit so ein bisschen eine Wundertüte. Das ist man gar nicht gewohnt aus München. Deswegen erstmal abwarten und schauen, was am Dienstag passiert. Knapper Sieg in Richtung der Münchner. Also geteilte Meinungen im Netz. Wir sind gespannt, was Sie zu Hause am Dopafon sagen.
Alleine die Tatsache, dass der FC Bayern eine Chance gegen Manchester City hat, zeigt doch, was das für ein toller Verein ist. Es ist der einzige Verein im europäischen Spitzenfußball, der auf eigenen Füßen steht und der sein Geld selbst verdient. Während Manchester City nur den Scheich fragen braucht, um dann Milliarden in den Verein zu pumpen, erarbeiten sich die Bayern alles selbst und können trotzdem noch mithalten.
In der Champions League ist jetzt Schluss. Erling Haaland wird alleine in Hin- und Rückspiel 3 Tore schießen. Deshalb werden die Bayern ausscheiden.
Ich bin der Meinung, dass der FC Bayern absolut den Kader hat, um auch gegen Man City zu bestehen und die auch zu besiegen.
In dieser Form vom Samstag werden sie es nicht schaffen, aber am Dienstag ist es ein ganz anderes Spiel und Man City kann sich warm anziehen.
Ja, am Dienstag ganz anderes Spiel. Dafür werfe ich mal die 3 Euro rein für unseren Zuschauer, der sich da gemeldet hat. Also wir freuen uns auf das Champions League Duell, auf die 2 Spiele gegen Manchester City, aber haben noch eine Szene aus dem Spiel gegen Freiburg, nämlich diese. Handspiel ohne Frage, aber es gab dafür keinen Elfer. Höhler hat den Ball mit der Hand gespielt. In der nächsten Perspektive werden wir es noch ein bisschen besser sehen. Gnabry hat den Ball nicht aufs Tor gebracht. Schiedsrichter Daniel Siebert hat sich entschieden, keinen Elfmeter zu geben, obwohl hier klar die Hand am Ball war. Da wollen wir doch mal nachfragen. In unserer Rubrik fragen wir mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und wir begrüßen recht herzlich den Schiedsrichter der Partie Freiburg gegen Bayern München. Der Mann, der sich da mit VAR-Unterstützung dafür entschieden hat, keinen Elfmeter zu geben. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Siebert. Warum war das aus Ihrer Sicht kein strafbares Handspiel, also kein Elfer für die Bayern?
Ja, also bis jetzt dachte ich eigentlich, das ist eine Entscheidung, weiterspielen im Sinne des Fußballs. Für mich ist es einfach kein strafbares Handspiel, weil der Gesamtablauf und die Handbewegung speziell von Höhler, die passt einfach zu dem Gesamtablauf. Ich unterstelle dem Spieler Höhler einfach nicht, dass er den Ball am Boden bewusst mit der Hand spielen wollte. Und von daher war das für mich final keine strafbare Handspielauslegung.
Okay, also soweit die erste Äußerung von Daniel Sieber dazu. Ich nehme mal die Runde mit rein. Mario, was sagst du, weil du gerade Kopf geschüttelt hast?
Ne, wir haben ja die Woche im Pokal haben wir ja auch eine Situation gehabt mit Musiala. War für mich, also der wollte auch kein absichtliches Handspiel machen. Also der kriegt den Ball am Körper, geht an die Hand, dreht sich weg. Das ist doch ein ganz klar, also wenn das kein Elfmeter ist, dann müsst ihr aufhören zu pfeifen, weil, oder gibt, Handspiel ist Handspiel. Ganz einfach. Ob Absicht oder nicht, das ist doch, der haut doch mit der Hand ganz klar auf den Ball drauf. Was war der Musiala? Musiala springt hoch, dreht sich weg, weil wenn man Fußballer war, weiß man das. Ich glaube, ihr Schiedsrichter macht ja auch eine Vorbereitung. Da müsst ihr auch mal hochspringen, versucht es mal ohne Arme. Da wisst ihr, dass es nicht geht. Also ich kann doch nicht am Dienstag einen Elfmeter geben, wenn sie einen Spieler, wenn der hochspringt, dreht sich weg, sieht den Ball gar nicht, der wird angeschossen, das gibt Elfmeter. Und in dieser Situation fällt ein Spieler hin und haut mit der Hand auf den Ball. Und da gibt man keinen Elfmeter. Die Schiedsrichter brauchen sich nicht zu wundern, wenn jedes Wochenende eine Diskussion über euch fällt. Also, so jetzt. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen.
Einmal. Jetzt hören wir mal, ob es da einen Unterschied gibt aus Sicht von Daniel Siebert, diese 2 Szenen, die Mario da angesprochen hat.
Ja, also ganz ehrlich, ich finde, da muss man schon deutlich differenzieren. Die Szene im Pokal, die ist nicht vergleichbar mit meiner Situation. Beim Pokal war Musiala da, der sieht den Ball frontal kommen, will natürlich alles dafür tun, dass er den Schuss irgendwie blockt. Und die Handposition in dem Fall war ja schon unnatürlich über der Schulterhöhe und dann wird er halt angeschossen und das ist einfach komplett strafbares Handspiel. Der Fall gestern bei mir ist total anders. Also, wie gesagt, ich unterstelle dem Spieler Höhler keine Absicht. Der hat den Ball sauber abgegrätscht, hat den Ball neben sich liegen und will dann einfach wieder aufstehen. Und unglücklicherweise liegt der Ball halt genau dort, wo er seine Hand auf dem Boden platzieren möchte. Und ich finde, die beiden Szenen kann man nicht miteinander vergleichen. Ich würde mal gerne wissen, was die Runde sagt. Ich bin natürlich offen.
Ja.
Dann ist der geballte Fußballerfrau, aber das.
Nehmen wir mal die Runde noch mit rein, Friedhelm. Was sagst du?
Also ich finde die Aussage von Herrn Siebert schon mal ganz gut, in der Sache des Fußballs keinen Elfmeter zu geben. Dann dürfte es aber in vielen Situationen keinen Elfmeter geben. Man soll nicht von früher sprechen, aber früher ist wirklich nur gepfiffen worden, wenn absichtliches Handspiel vorlag. Absichtliches Handspiel. Und heute wissen wir ja gar nicht mehr, wann die Schiedsrichter jetzt Handspiel pfeifen und wann sie nicht Handspiel pfeifen. Da wird ja jede Woche in dieser Runde diskutiert.
Ja.
Und das ist unsäglich, finde ich. Es müsste eine viel einfachere Handregel geben. Dann hätte man diesen Elfmeter auch nicht geben müssen, aber viele andere letztendlich zugunsten des Fußballs auch nicht geben. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem, dass ich Elfmeter pfeife, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Und dann weiß man nicht, war das ein Elfmeter, war das kein Elfmeter. Das ist ganz, ganz schwierig. Da hätte ich jetzt auch auf jeden Fall auf Handspiel, so wie es in den letzten Monaten gewesen ist von der Handregel, hätte ich auch klar auf Elfmeter entschieden.
Stefan, du?
Ja, absolut. Also ich glaube, man darf nicht vergleichen das Handspiel Musiala, weil das war eine komplett andere Aktion.
Aber er dreht sich ja weg, Stefan. Der springt hoch und dreht sich ja weg, Musiala.
Aber,
und dann wird er angeschossen.
Ja, aber das heißt dann Hand, weil die Hand vom Körper weggeht.
Aber die Hand war doch auch vom Körper weg.
Nein, ich sage ja, das ist Elfmeter.
Habe ich schon wieder falsch verstanden.
Nein. Besser zuhören.
Wir gehen auch gleich wieder in die Werbung für Dürren.
Es wird Zeit. Na,
aber ich versuche es nochmal. Also, das, was in Freiburg war, ist für mich ein Handspiel. Also der Schiedsrichter hat ja gerade gesagt, bewusst. Natürlich machen sie es nicht bewusst und auch nicht mit Absicht, keine Frage. Aber die Regel ist ja so, wenn die Hand zum Ball geht, und das war ja hier der Fall, und der Kontakt ist da, muss Elfmeter gegeben werden, in meinen Augen.
Aber ich würde gerne Daniel Siebert noch eine Sache fragen. Also wir haben ja jetzt mehrere Perspektiven von diesem Handspiel gesehen. In einigen sieht man es sehr deutlich, in anderen nicht so deutlich. Und ich finde, wenn wir die Szene noch mal zeigen, als sie draußen in der Review-Area sind, man zeigt ihnen nur diese hier, doch von sehr weit weg, wo man es meines Erachtens auch nicht so gut sieht. Wären andere Zeitlupen, die wir jetzt gerade auch bei uns in der Sendung eingespielt haben, für Ihre Entscheidungsfindung vielleicht hilfreich gewesen?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mir hat die Szene gereicht, weil alle Details, die für mich bei der Bewertung relevant waren, die waren auch halt mit der Kameraeinstellung zu sehen. Und natürlich hätte man den Vorgang insgesamt auch in Nachnahme noch sich anschauen können. Aber ich hätte jetzt keine weiteren Details gesehen. Von daher war ich mit der Auswahl der Bilder für den Moment zufrieden. Und ich habe alles gebraucht, um ein finales Urteil zu finden.
Okay, also soweit dazu. Ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht noch weiter diskutieren. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich finde es immer sehr.
Vielleicht ist es einfach mal so, dass die Schiedsrichter auch ein Problem damit haben, weil die Handregel einfach nicht gut ist.
Das ist ja das, was Friedhelm auch meinte, dass man da eine Präzisierung einfach noch mal braucht.
Ich würde Herrn Siebert auch gerne mal fragen, ob er lieber und gerne eine klarere und eindeutigere Handregel hätte.
Ja, die Frage ist, was ist klar, was ist unklar? Also ich glaube, wenn jetzt die Diskussion herbeigeführt wird, dass man sagt, das ist auch ein Spiel, dann bin ich vielleicht auch so ein bisschen Opfer von zugegeben falschen Schiedsrichterentscheidungen. Und wir dürfen jetzt in der Runde halt auch nicht den Fehler machen, klare Fehler, die wir als Schiedsrichter in der Vergangenheit gemacht haben, zum Anlass zu nehmen. Aber wenn da aber Handelfmeter entschieden worden ist, dann muss meine Szene in Freiburg auch Handspiel sein. So dürfen wir nicht rangehen. Also wir können ja Fehler lieber in der Vergangenheit nicht machen oder als Grundlage nehmen, dafür hier auf Elfmeter zu entscheiden. Und die Frage, was ist klar Hand, was ist nicht Hand, die Diskussion haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal geführt in der Öffentlichkeit. Und Das kann keiner so richtig beantworten, ehrlicherweise. Also mehrere Szenarien wurden ja schon durchgesprochen, aber was da jetzt sozusagen klar ist und was nicht, da sind wir alle, glaube ich, ehrlicherweise ein bisschen überfragt.
Aber wenn Spieler wie Pinguine mit den Händen auf dem Rücken rumlaufen im Strafraum, dann kann das sicherlich nicht im Sinne des Fußballs sein, weil sie nämlich Angst vor einem Elfmeter haben, weil sie möglicherweise angeschossen werden und es dann einen Elfmeter gibt. Das kann es ja nicht sein.
Da gebe ich Ihnen recht, genau. Also wenn Spieler wirklich, aber mittlerweile ist es halt so, man kann es halt doch aus professioneller Verhaltensweise ansehen, dass die Spieler versuchen halt kein Risiko einzugehen, versuchen sich dann halt die Hände hinter dem Rücken zu verschränken, um gar nicht irgendwie Gefahr zu laufen, um gar nicht halt irgendeine Handspieldiskussion entstehen zu lassen. Das ist dann sozusagen vorsorglich und ist präventiv. Aber natürlich ist das von der Gesamthandlung nicht natürlich, aber die Spieler versuchen halt jegliche Handspieldiskussion zu vermeiden. Und uns macht es in dem Fall leichter, weil wenn die Hände wirklich hinter dem Körper verschränkt sind und der Ball wird angeschossen, dann ist es natürlich klar kein Handspiel. Sobald die Handposition immer ein Stück weit weg vom Körper ist, haben wir schon die Diskussion und dann haben wir halt immer schon strittige Szenen, ne, die uns das Leben schwer machen.
Herr Siebert, ich würde Ihnen gerne noch eine andere Frage stellen. Wann fangen eigentlich die Schiedsrichter endlich mal an, sich zu wehren, wenn die VAR-Entscheidung zu treffen ist? Ja. Gestern in Freiburg standen um Sie 6 oder 8 Spieler rum. Jeder hat Ihnen die Welt erklärt. Und das ist in jedem Stadion. Das ist eine Unsitte, finde ich, die ist unerträglich inzwischen. Wenn ich Ihren Kollegen Aytekin in Berlin gehört habe, ihm ist sehr wohl bewusst, welche große Tragweite diese Entscheidungen haben, das wissen wir ja alle, dann würde ich bitte im Sinne des Fußballs und auch möglicherweise im Sinne der Entscheidungsfindung mal dafür plädieren, dass ihr endlich mal eure Autorität wahrt und euch nicht das ganze Gesäusel von den Spielern anhört, sondern die gelbe Karte oder sonst was zückt. Oder man baut irgendwann eine eigene Area noch ein, wo ihr dann, wo kein Spieler rein darf. Aber ich finde, wie es jetzt momentan abläuft, so kann es nicht sein. Also ich finde das unerträglich inzwischen.
Ja. Finde ich sehr gut, dass es aus der Fußballöffentlichkeit diese Meinung gibt. Sehen wir ehrlicherweise genauso. Es ist für einen Schiedsrichter wirklich unangenehm. Und die Spieler wissen ja, dass wenn der Ball, jeder hat im Stadion da gesehen, dass Höhler den Ball mit der Hand berührt hat und die Abläufe sind klar. Natürlich checkt der VAR jedes Handspiel im Strafraum und da bedarf es einfach nicht, dass die Spieler mich sozusagen bedrängen und darauf plädieren, geh doch mal raus und schau es dir mal an. Ein bisschen ärgere ich mich auch, dass ich da gestern vielleicht nicht mit der gelben Karte hantiert habe, um halt die Unsportlichkeit irgendwie vielleicht aus der Welt zu schaffen. Aber ich denke, das ist so ein Ding, wie wir jetzt auch in der Hinrunde oder in der Rückrunde begonnen haben mit Ball wegschießen oder sich vor den Ball stellen. Da haben ja die Vereine informiert, dass die Schiedsrichter jetzt eine strengere Linie vorgehen werden. Und ich denke, das wäre so ein Ding, wo man die Vereine vorher mitnehmen muss, informieren muss, dass wir diese Bilder, die natürlich unschön sind, dass wir die in der Zukunft nicht mehr haben möchten. Und sollte so ein Fall in Zukunft wieder auftreten, dann werden wir also von jeder Mannschaft zum Beispiel einen Spieler mit einer gelben Karte verwarnen. Aber ich finde, man muss da die Vereine und die Spieler auch mit ins Boot nehmen und das auch ankündigen und jetzt sich mitten in der Saison damit anzufangen, das würde ja Unruhe stiften. Und von daher wäre das vielleicht eine Themenwelt für die neue Saison. So wie wir es in der Rückrunde gemacht haben. Und da habe ich das Gefühl, dass es allseits anerkannt ist, dass wir gelbe Karten zeigen für Ball wegschießen, bevor es Ball stellen. Das ist in der Liga akzeptiert und genauso müssten wir bei den Szenen, die Carlo Wilkert angesprochen hat, auch verfahren.
Eine Frage habe ich noch, eine konkrete Nachfrage zu dieser Situation. Wenn man also den Funk auf dem Ohr hat und gleichzeitig irgendwelche Spieler auf einen einreden, ist es dann manchmal nicht auch schwierig, die Kommunikation mit dem Keller wirklich zu verstehen?
Natürlich, das stört die Konzentration, weil man natürlich komplett fokussiert ist auf das, was der VAR mir sagt, und in erster Linie muss ich ja erstmal dem VAR berichten, was ich dort gestern gesehen habe, ja, oder in anderen Fällen. Und wenn dann halt Spieler um mich herum stehen, gestern sieht es unschön aus, es waren mehrere Spieler, aber im Endeffekt war die Szene noch unter Kontrolle, ich habe mich jetzt nicht irgendwie aggressiv bedrängt gefühlt. Aber natürlich stört es in der Kommunikation und man wünscht sich, dass das nicht so wäre.
Also auch wenn wir hier dann zur Entscheidung, Elfmeter ja und nein, unterschiedliche Haltungen diskutiert haben und unterschiedliche Meinungen hatten. Immer wieder lehrreich, auch mit den Schiedsrichtern zu sprechen. Ich finde das aller Ehren wert, dass Sie sich jetzt in dem Fall die Zeit genommen haben für uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sagen Dankeschön an Daniel Siebert. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir machen eine kurze Unterbrechung und danach geht es um den BVB. Die Personalien, die da diskutiert werden, Reus, Hummels und andere, das werden wir auch streifen. Und ist diese Delle schon durchschritten und wird es der BVB den Bayern noch richtig schwer machen können? Im restlichen Verlauf dieser Situation, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Und Sie können jetzt was gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wir sehen uns gleich wieder. In München, der Stahlberg-Doppelpass. Oh, jetzt geht es aber langsam wirklich dahin. Der Wursch, der Mann am Keyboard, hat offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Der Nikolaus weg, der Osterhase zur Hälfte. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. In der Sendung geht's weiter mit Jana.
Was? Ja. Eine 360-Grad-Drehung von unserer Kamerafrau. Die war noch beim Nikolaus. Ja. Jetzt aber. Wir schauen auf den BVB und auf Youssoufa Moukoko. Er war gestern nämlich der Matchwinner gegen Union Berlin. Eingewechselt worden und keine 5 Minuten später dann dieser Siegtreffer. Er war bei der Entstehung selbst auch noch mal dran beteiligt. Hier den Fuß dazwischen auf Marco Reus. Dann dieser Pass von Seguin, das hätte auch ein Dortmunder Spieler nicht besser machen können. Und Moukoko marschiert einfach durch den Strafraum an Renault vorbei und schießt ins leere Tor. Lässt sich entsprechend danach ordentlich abfeiern, hält damit den Sieg vom BVB und den BVB im Meisterschaftsrennen. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger 2:1 Siegtreffer vom Youngster. Und er durfte gestern auch einen Rekord feiern. Und zwar sein 50. Bundesligaspiel. Und das als jüngster Spieler der Fußball-Bundesliga. Also da macht das doch gleich doppelt Spaß. Und lässt sich ja auch vom Trainer hier nochmal mächtig drücken. Auch Edin Terzic gestern mit einem Jubiläum. Auch er hatte gestern sein 50. Bundesligaspiel als Trainer in der Fußball-Bundesliga. Also die beiden an der Stelle mit einer Gemeinsamkeit. Edin Terzic, auch seine Finger im Spiel bei diesem Sieg. Er hat nämlich mutige Entscheidungen getroffen vor der Partie. Unter anderem hat er den Kapitän Marco Reus nach dieser Nichtleistung im Pokal auf die Bank gesetzt. So, und zu Marco Reus gibt es auch von heute Morgen noch frische Informationen von den Kollegen von der Bild, aber auch nachzulesen bei uns auf sport1.de. Der soll jetzt also sich einig sein mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr bei Schwarz-Gelb. Das Ganze soll dann auch in der nächsten Woche offiziell werden. Deshalb jetzt an Mario vielleicht mal gleich 2 Fragen in Sachen Marco Reus. Ja. Von mir kommen gleich 2 Fragen. Frage Nummer 1 wäre, richtige Entscheidung von Edin Terzic, ihn gestern auf die Bank zu setzen. Das ist das Sportliche. Und jetzt natürlich aufgrund der Aktualität, richtige Entscheidung aus Sicht der Verantwortlichen, ihm ein weiteres Jahr in Schwarz-Gelb zu beschäftigen.
Also, zu Recht auf der Bank gesessen gestern. Ich meine, zwei große Spiele, zweimal Vollkatastrophe als Kapitän. In München Vollkatastrophe gespielt, ausgewechselt. In Leipzig DFB-Pokal 5,5, Note 5,5. Das ist nur immer mir passiert in wichtigen Spielen. Und ja, ich hab's ja die Woche in meinem Podcast ja gesagt, er soll ganz schnell den Einjahresvertrag unterschreiben, weil... Oder ihr geht nach Saudi-Arabien, aber ich glaube, da ist es mit der Sprache ein bisschen schwierig.
Du bist nicht so happy mit ihm, ja? Also merkt man so.
Nein,
also, lese ich zwischen den Zeilen.
Ich finde einfach, für das, was Marco Reus an Klasse, an Fußballer hat, hat er aus seiner Karriere zu wenig gemacht. Er ist ein überragender. Er ist ein überragender Fußballer gewesen. Die Zeit ist nun mal vorbei. Ich habe es gesagt, solange Reus und Hummels bei Borussia Dortmund spielen, werden die keinen Titel mehr gewinnen. Die Zeit von beiden ist vorbei. Das ist meine Meinung, nur meine Meinung. Nochmal, überragende Qualität als Fußballer. Aber ich glaube, wir haben vorhin ein bisschen darüber diskutiert. Auf seiner Vita wird dann nach seiner Karriere stehen 2-mal DFB-Pokalsieger. Und das ist für seine Klasse zu wenig.
Ja, da habe ich aber mal eine Frage. Würdest du sagen, Stefan, ist es richtig vom BVB, ihm noch mal einen Einjahresvertrag anzubieten? Das ist, glaube ich, der Stand. Jetzt muss er sich noch überlegen, ob er das macht zu verringerten Bezügen. Ist das richtig oder müsste man da jetzt vielleicht einen Schnitt machen?
Also ich muss zur ersten Frage noch mal ganz kurz zurückkommen. Terzic hat das ja begründet mit, ich möchte Tempo in meinem Spiel haben. So, und jetzt hat es Reus getroffen. Allerdings durch die Einwechslung dann von Moukoko und Reus wurde das Spiel entschieden. Das darf man jetzt auch mal nicht vergessen in der ganzen Geschichte. Ich finde es richtig, dass er einen neuen Einjahresvertrag bekommt. Nicht zwei oder zwei plus Option oder wie auch immer, sondern Einjahresvertrag. Ich finde es okay, weil er doch auch ein Stück weit, auch wenn er nicht die Erfolge hat, die man eigentlich hätte erwarten können von seiner Qualität, ist er doch das Gesicht mit vom BVB. Und ich finde es richtig, dass er den Einjahresvertrag bekommen hat.
Aber auf das Gesicht, Stefan, genau dieser Problematik, die Borussia Dortmund verfolgt. Immer dieses Thema Mentalität. Wir haben es ja in München da nach dem Fehler des Torhüters, nach dem 0:1 erlebt. Dann war wieder leider Gottes alles weg. Und genau für diese Einstellung steht Reus als Sinnbild, finde ich. Und ich bin voll auf Seite Marios. Der BVB hätte klipp und klar ein Zeichen setzen müssen und sagen, mit Marco Reus hat es keinen Sinn mehr.
Ich meine, wenn er noch ein Jahr macht, die Entscheidung steht noch aus, muss er dann akzeptieren, dass er häufiger von der Bank kommt? Ist das möglich mit so einem Ex-Kapitän dann vielleicht mit so einem verdienten Spieler?
Also ich bin da oder stehe da mehr auf der Seite von Stefan. Ich finde, dass Marco das auch verdient hat. Das ist ein wirklich, und da gebe ich Mario wieder recht, ein richtig guter Spieler. Hätte vielleicht ein bisschen mehr aus sich herausholen können. Aber er ist natürlich auch immer wieder von ganz, ganz schweren Verletzungen betroffen worden. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass er das ein oder andere, den Weltmeistertitel, das war 2014, da war er richtig gut, ist er nicht mit nach Brasilien gekommen. Vielleicht wäre er sogar mit Weltmeister geworden, das darf man ja nicht vergessen. Und er ist eine Identifikationsfigur und von Borussia Dortmund. Und er hat dort auch sehr viel geleistet. Und deswegen finde ich es richtig, dass man ihm einen leistungsbezogenen Vertrag für ein Jahr gibt. Edin managt das bisher herausragend. Er ist ja jetzt schon, er war zu Recht auf der Bank, jetzt in dem Spiel, weil er eben andere Dinge in diesem Spiel sehen wollte. Und von daher finde ich das absolut okay. Und er wird das auch akzeptieren. Er weiß das auch, dass er nicht mehr in jedem Spiel im Grunde eingesetzt wird. Aber er ist immer noch in der Lage, in entscheidenden Momenten, wenn es vielleicht nicht gerade gegen Bayern München geht, das betrifft aber die komplette Mannschaft von Borussia Dortmund, oder dass sie da immer...
Bitte? Oder Chelsea.
Ja, oder Chelsea, da haben sie jetzt einmal gegen gespielt. Also nochmals, ich finde es absolut okay. Ja.
Alfred.
Also ich denke, dass wir alle uns einig sind, dass der Marco Reus ein herausragender Fußballer ist. Da gibt es keine zwei Fragen. Ich glaube, der Fehler war, dass man ihn zum Kapitän gemacht hat. Das scheint ihn auch sehr zu belasten. Die Interviews, die man nach dem Spiel sieht, die wirken so gehemmt. Er ist ja keiner, der eine Mannschaft mitreißen kann. Er ist keiner, der Verantwortung übernimmt, sondern er ist einer, der seine Stärken ausspielen kann. Also ich würde auch sagen, Vertrag verlängern, aber den Kapitän würde ich einem anderen geben. Aber die Dortmunder haben ja grundsätzlich gerade ein Problem mit ihren Führungsspielern, weil keine da sind. Bellingham hat mit sich selbst zu tun, Hummels ist irgendwie kurz vorm Ende und Marco Reus ist kein Kapitän. Und ihm diese Binde umzuhängen, war, glaube ich, ein Riesenfehler.
Ist das eine Bürde, eine Belastung für ihn oder was? Wie siehst du das, Toni?
Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass er stolz ist, diese Binde zu tragen, weil Marco Reus ist mittlerweile ja auch schon eine Legende geworden bei Borussia Dortmund, ist Borussia Dortmund und Borussia Dortmund behandelt seine Spieler auch wirklich dementsprechend und gibt ihnen auch die Plattform. Auch jetzt finde ich es richtig, da bin ich bei Friedhelm, dass sie ihm nochmal einen Einjahresvertrag geben, denn sie wissen natürlich auch um die Funktion dieses Kapitäns. Er muss ja auch noch viele junge Spieler anleiten und du kannst diese junge Mannschaft, glaube ich, noch nicht komplett alleine lassen. Auf der anderen Seite hat Alfred natürlich recht, wo sind denn diese Führungsspieler bei Borussia Dortmund?
Das hat Watzke ja zuletzt unter der Woche auch öffentlich gesagt.
Und es gibt natürlich auch externe Gründe, warum Reus nicht deutscher Meister geworden ist, weil Bayern München in den letzten 10 Jahren eben deutscher Meister geworden ist. Und das kann man, glaube ich, nicht nur an Marco Reus dann festmachen.
Ich freue mich schon auf die Debatten im nächsten Jahr, wie oft darüber diskutiert wird, wie der verdiente Führungsspieler, du sprichst sogar von Legende, die ist mir heutzutage schnell, demontiert wird, wenn er nicht spielen darf. Da freue ich mich schon. Es wird dem BVB nicht gut tun.
Aber trotzdem, ich habe gerade das ja erwähnt, Aki Watzke hat gesagt, ja, Führungsspieler wollen viele sein, aber das zeigt sich auf dem Feld. Haben Sie da doch zu wenig? Also sind wir wieder irgendwo bei der Mentalitätsdebatte oder ist das Quark?
Führungsspieler interpretiere ich ja so,
die zeigen sich immer in den entscheidenden Spielen. Nicht am dritten Spieltag, gegen wen auch immer, sondern in den entscheidenden Spielen und in der entscheidenden Phase. Da müssen sie da sein. Das habe ich bei BVB nicht gesehen. Weder gegen Chelsea, hast du recht. Auch nicht im Pokal gegen RB, auch nicht. Aber, und das muss man auch sagen, haben sie sehr wohl noch die Möglichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen. Also, wir malen jetzt hier alles so ein bisschen schlimm und schwarz und mit Reus und nächstes Jahr. Ich glaube schon, er hat den Vertrag unterschrieben, auch mit der Erklärung vom Trainerteam und von der sportlichen Führung, dass er wahrscheinlich nicht mehr auf die Spielzeit kommt, wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, wenn er gesund war. Und er sich damit einverstanden fühlt. Also was, da spricht doch überhaupt nichts dagegen, wenn ich so eine Qualität habe. Ich sag's nochmal, gestern in dem Spiel ist eingewechselt worden und hat mit dem Unterschied ausgemacht, dass sie weiterhin an Bayern München dranbleiben. Also ich finde es absolut richtig, dass er diesen Vertrag bekommen hat. Kapitän können wir darüber diskutieren. Sehe ich auch ein bisschen anders. Das musst du schon anders ausfüllen. Aber wer soll es denn sonst sein beim BVB?
Ja, aber wir zum Beispiel ein Jude Bellingham, der natürlich noch wahnsinnig jung ist. Und Friedhelm, den Eindruck hat man vielleicht momentan doch auch ein bisschen mit sich selbst zu tun hat. Muss ja. man ihm aber vielleicht auch zugestehen.
Das wollte ich gerade sagen, das muss man ihm ja zugestehen. Der hat jetzt anderthalb Jahre im Grunde auf einem ganz, ganz hohen Niveau gespielt. Und der Junge ist, wie alt ist er?
19 noch.
19,
noch
19, Jahre. Ja. 19 Jahre. Der wirkt ja eigentlich, auch wenn man ihn auf dem Bild sieht, viel reifer, viel älter. Und der übernimmt schon Verantwortung. Und dass der natürlich dann auch mal in eine Phase kommt, wo er ein bisschen, wo er nicht ganz so gut spielt, wo er vielleicht auch das ein oder andere Mal hätte herausgenommen werden müssen, um vielleicht da auch ein bisschen mit seinen Kräften hauszuhalten. Ja, das hätte ich mir bei solch einem Spieler wirklich gewünscht. Aber dass der seinen Weg gehen wird und in die Weltspitze kommen wird, ich glaube, das ist unbestritten.
Didi Hamann hat unlängst sehr kritisch...
Was? Ja, unbestritten ist das, glaube ich, nicht. Weil wir haben Sancho ja auch erlebt und andere dieser Spieler. Ja,
aber ganz kurz, lassen wir den Satz von Didi Hamann noch kurz vorlesen. Was er nicht hat, ist Disziplin, sagt er über Jude Bellingham. Wenn du den als Mitspieler hast, kriegst du ein Problem. Wenn er nach vorne nichts macht und nach hinten nichts macht, was macht er dann? Geht da jemand mit?
Klar, hat er völlig recht.
Nee.
Da hat er völlig recht, Didi Hamann, dass Bellingham ein überragendes Talent ist. Und ich glaube auch, dass der seinen Weg gehen wird, weil der hat auch irgendwo schon diesen Jähzorn, diesen extremen Ehrgeiz. Ich sehe den fast irgendwie immer mit Kimmich so. Das hat er schon, aber er nimmt sich natürlich auch Sachen raus, die nicht gehen. Und einem 19-Jährigen, wie der Didi ja behauptet, nichts sagen zu dürfen, weil er dann beleidigt ist, was Sache ist, dann wird natürlich die Entwicklung schwierig. Also ich gehe da voll mit Hamann.
Ich schätze Didi wirklich. Ja, ich habe zu Didi auch ein gutes Verhältnis, aber woher weiß er das? Dass er, was er nicht hat, ist Disziplin.
Da muss man die Fußballspiele anschauen.
Na, er hat aber schon in den Spielen, in vielen Spielen, ist er vorne weggegangen, hat Borussia Dortmund zu vielen Siegen auch verholfen. Und das, was er jetzt hat, er hat jetzt eine Phase, wo er wirklich nicht gut ist. Und nochmal, das muss man dem einfach zugestehen. Na, vielleicht will er manchmal zu viel, da gebe ich euch recht. Das kann durchaus sein. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass er auch in den nächsten Spielen für Borussia Dortmund wiederum gute Spiele machen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, was Stefan gerade sagte, die können noch Deutscher Meister werden. Also das ist nicht ausgeschlossen. Also sie sind 2 Punkte nur hinter Bayern München, haben noch 4 Heimspiele.
Aber das entscheidet, zu Hause in der Mannschaft. Entschuldigung, Friedhelm, aber das entscheidende Dortmund, das entscheidet Bayern, ob die Deutscher Meister werden oder nicht. Also da kannst du davon ausgehen. Die Bayern entscheiden ganz allein, ob sie Deutscher Meister werden.
So wie Bayern im Moment in der Bundesliga spielt, ist es durchaus möglich, dass die noch 1 oder 2 Spiele verlieren.
Das ist möglich. Aber so wie Borussia Dortmund die letzten 2 Spiele in München und in Leipzig gespielt hat, ist es auch möglich, dass sie auch nur 2, 3 Spiele
verlieren. Ja, aber gegen diese Mannschaften
das spielt ist Borussia vieles Dortmund möglich. Ja, aber die haben sich auch gegen die kleineren Mannschaften ja auch schon ein bisschen schwer getan. Gestern haben sie ja Glück gehabt, dass der Rückpass ja von der war ja nicht von Reus die Vorlage, sondern war ja von einem Unioner Spieler. Und wenn der Torhüter ein bisschen mehr mitspielt und aggressiver rauskommt, kriegt er den Ball vor Moukoko. Aber also das muss man ja auch sagen. Es war ja schon glücklich, dass er gestern noch das 2-1 gemacht hat.
Lass uns trotzdem noch ganz kurz bei Jude Bellingham bleiben, weil eine Aussage von Emre Can finde ich noch sehr interessant, die er gemacht hat. Die werden wir jetzt einblenden und dann werde ich sie Ihnen auch genau sagen. Da geht es eigentlich darum, dass seine Körpersprache manchmal zu negativ ist, auch seinen Mitspielern gegenüber. Er sagt dann nämlich genau, der Emre Can auf dem Platz, hier vor 70.000, 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht.
Ja, aber
macht er das zu oft, dass er abwinkt oder negativ sozusagen über seine Körpersprache
ist grade, was macht? Er ist gerade in einer nicht einfachen Phase. So, der Junge ist 19.
Ja.
Das muss der lernen. Und er wird ja jeden Tag reden. Ob's
aber das hat nicht Herzlich irgendwer gesagt, ist. Das hat sein Teamkollege gesagt.
Ja, aber das ist doch gut so.
Ja,
wenn, erfahrene Spieler ihm das sagen,
ja,
dafür sind die erfahrenen Spieler doch da. Hm.
So, und jetzt
ich kann auf die Fehler hin, Entschuldigung,
Stefan, mach.
Auf die Fehler hinzuweisen, die er als junger Spieler macht.
Absolut.
Entweder der Spieler, also sein Mitspieler, oder auch der Trainer.
Ja.
Das ist die Verantwortung auch dann innerhalb der Mannschaft zu lösen.
Und ich finde
die Entwicklung von Bellingham in den letzten Wochen wirklich auch bedenklich, genau deswegen. Ich habe ihn jetzt in Leipzig auch live gesehen, als er gekommen ist. Dann hat er sich eine gelbe Karte eingefangen, die musst du dir nicht einfangen, weil er gegen den Schiedsrichter gemeckert hat. Und auch natürlich gegen seine Mitspieler. Und das registrieren seine Mitspieler auch. Und er hat in der Hinrunde hervorragend gespielt. Er hatte dann auch Werte, sowohl in der Defensivphase als auch in der Offensivphase. Man darf allerdings nicht vergessen, wie Friedheim sagt, der ist 19, der hat eine WM gespielt auf allerhöchstem Niveau. Und dass der irgendwann mal dann auch körperlich in ein Loch fällt, ist völlig logisch. Und dann muss man ihn ein bisschen schützen davor.
Was mich ein bisschen irritiert, Carlo, du saßt hier vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, da hast du gesagt, bei Dortmund, da war die Diskussion, gibt es überhaupt einen Spieler, der bei Bayern München spielen könnte? Da hast du geantwortet, voller Überzeugung, nur Bellingham.
Bin ich nach wie vor der Meinung. Ja, der wird auch groß. Wir reden doch jetzt von der aktuellen Phase.
Ja,
Hamann hat sich doch auf die aktuelle Phase bezogen. Und wie er auch richtig
sagt. Das ist auch die aktuelle Phase.
Ja, genau. Und momentan ist es halt nicht gut. Und er ist wirklich permanent auch gegen die Schiedsrichter am Meckern. Ich denke mir, wie viele gelbe Karten hat er jetzt schon? Weil ich den gerne sehe. Und ich hoffe, dass die Bundesliga den noch lange genießen darf.
Wie kann das gehen, dass die den halten? Nur wenn sie deutscher Meister werden? Oder reicht die Champions League-Qualifikation? Was habt ihr für ein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl?
Gar nichts.
Er ist weg?
Das ist wie bei Haaland letztes Jahr.
Ja, so sehe ich das auch.
Also da wird immer geredet und die Dortmunder sagen, ja, wir haben noch Hoffnung, aber da laufen doch hinter den Kulissen längst die Verhandlungen, wer ihn bekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt.
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, dass sie den Vertrag vielleicht verlängern zu verbesserten Bezügen, aber dann eine Ausstiegsklausel.
Das haben wir bei Haaland genauso
gesagt.
Also ich glaube, dass er geht.
Ja. Ich auch. Ich glaube, der ist weg.
Ich glaube, dass er bleibt.
Ich glaube auch, dass er bleibt.
Ha!
Ich glaub, ein Jahr bleibt noch.
Okay, also interessant. Unterschiedliche Meinungen. Wir sind gleich wieder zurück, sprechen dann über den Abstiegskampf. Heute ja maßgebliche Duelle, die da stattfinden. Sehr, sehr interessant. Hertha kann auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Stuttgart, Schalke Punkte machen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und mit diesen Spielen des Sonntags beschäftigt sich jetzt Anna Dollack. Die Quoten dazu bei Neobet. Bis gleich. Vielen Dank, Anna. Jana ist bei uns in der Runde angekommen. Jetzt gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über den Abstiegskampf heute. 17:30 Bochum VfB und dann zum Abschluss des Spieltags 19:30 Hoffenheim gegen Schalke 04. Das wird sehr, sehr spannend. Aber bleiben wir mal bei einem der Abstiegskandidaten, der gestern gespielt hat, Stefan, die Hertha. Dieses Tor. Darüber gab es ja auch Diskussionen. Wir schauen es uns vielleicht gemeinsam mal an. War das regelgerecht? War das nicht regelgerecht? Es gab hinterher auf jeden Fall Ärger. Was ist deine Meinung?
Nein, korrektes Tor. Also ich sehe da überhaupt keinen Foul in keinster Weise. Er steht vor dem Torwart. Der Torwart hat nicht das richtige Timing, kommt auch nicht mehr hin. Von daher absolut korrektes Tor. Die Aufregung war ja nur in dieser Szene, dass Aitekin eben nicht sofort entschieden hat auf Tor. Darüber ging ja die Diskussion der nach dem Spiel erst richtig los. Aber das
also gecheckt wurde, Foulspiel ja, nein, Abseits ja, nein. Also gibt es jemand, der meint, Handspiel war auch noch ein Thema, gibt jemand,
aber
der meint,
dass er hätte man abpfeifen müssen? Aber was ich bei der Diskussion gar nicht verstehe, der Ball ist im Tor. Das heißt, er braucht gar nicht darauf zu entscheiden, ob Tor ist. Der Ball ist ja im Tor.
Ja, aber normalerweise zeigst du dann in die Mitte oder irgendwas in der Art.
Zeigen. Hat er nicht auf die Mitte gezeigt.
Darüber hat sich Sandro Schwarz ziemlich echauffiert. Das wollen wir uns auch noch mal anhören.
Ich finde, das Tor kannst du geben. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich finde, er hat die Spielsituation nicht gesehen. Da kann mir einer erzählen, was er will. Er hat die Spielsituation nicht gesehen, der Ball liegt im Netz, er zeigt noch nicht mal auf den Punkt, dass das Tor gefallen ist. Sondern der Ball liegt, Leipziger Spieler logischerweise jubeln und gefühlt, keine Ahnung, 15 Sekunden, weiß keiner Bescheid, was ist. Und ich finde, das ist viel mehr, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass er diese Spielsituation nicht gesehen hat. Und deswegen fand ich, dass der dort in dieser Aktion nicht überzeugend gehandelt hat. Und ich sage nicht richtig oder falsch, sondern in dieser Aktion. Und das war das, wo ich mich auch dann zu emotional, keine Frage, zu emotional dann auch im Verlauf des Spiels darüber aufgeregt habe. Aber diese Spielsituation kann er hinterher erklären, aber niemals, niemals in diesem Moment hat er das so interpretiert, auf keinen Fall.
Ich weiß nur nicht so richtig, wo er da hin will. Ja, also was hätte es ihm jetzt geholfen, wenn Aytekin sofort auf den Anschlusspunkt gezeigt hätte?
Kannst du Stefan fragen, bitte?
Stefan.
Kannst du Jana fragen, bitte? Ja.
Soll ich mal einen Satz zu Hertha sagen?
Ja, bitte.
Ich glaube, wenn du gut spielst und die Spiele verlierst, dann hast du halt echt ein Problem, weil die Spiele, die du schlecht spielst, gewinnst du erst recht nicht. Und an dem Punkt ist die Hertha. Und ich glaube, darüber regt er sich am Ende des Tages auf, weil schlecht gespielt
hat. Ja, dann ist das aber ein Nebenkriegsschauplatz, den er da aufmacht, oder?
Ja, klar. Ja, das ist halt Emotion, das ist halt der Fußball. Und wir hatten ja heute Morgen noch, wir haben uns selbst das
Thema... Hast du Kleingeld dabei?
Stefan hat, glaube ich, auch einen Power raus für mich.
So ist der Fußball. Ich hab noch was über.
Ja, danke, Stefan. Und Flo, wir haben ja selbst das Themenpapier heute Morgen noch einmal gelesen und haben über die historisch
schwache... Danke, Carlo, nicht Stefan.
Danke, Carlo. Entschuldigung. Haben über die historisch schwache Bilanz der Hertha gesprochen. Sie haben in dieser Saison noch weniger Punkte als letzte Saison. Da haben sie
da Relegation, sind sie in die Relegation gekommen, ja.
Zum gleichen Zeitpunkt hatten sie da 4 Zähler mehr auf dem Konto. Also das sieht einfach nicht gut aus für der Hertha.
Wie seht ihr es denn unten? Wie siehst du es denn, Friedhelm? Du bist ja ein Spezialist für diese Tabellenregionen gewesen.
Die Hertha hat in der Tat gestern gut gespielt. Aber
das hilft ja nichts.
Wenn du dann nicht gewinnst, dann hilft dir das natürlich wirklich nicht. Den einzigen Vorteil, den ich sehe, sie spielen noch gegen 3 unmittelbare Konkurrenten. Das könnte, aber die anderen spielen ja dann auch noch gegen Hertha. Also das ist eine schwierige Aufgabe, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
Ich finde, das nächste Woche das große Duell, Schalke gegen Hertha.
Ja.
Also, wir werden es hier nicht lösen, freuen uns einfach über als neutrale Beobachter, mehr oder weniger neutral natürlich, jeder hat ja irgendwo sein Fußballherz, ja, zum Beispiel bei S04, über einen wahnsinnig spannenden Abstiegskampf. Und jetzt freue ich mich, dass du hoffentlich viele Spenden mitgebracht hast, Jana.
Ja, gucken wir uns sogar ein Osterkärtchen haben wir bekommen. Ganz nett, ja. Und auch viele, viele Spenden. Wir sagen vielen Dank an Benjamin und Wolfgang Forsten, Hartmut und Renate Sens für die SVE Gommern. 100 Jahre Jubiläum haben die zu feiern. Der Daniel vom FC Poppenlauer, der Kellerstammtisch aus Wildberg-Effringen, Lutze und Bianca aus Bremen, die Homener, die Fanfreunde Köln-München-Gladbach, Niederlützingen, die Sandy aus Fachingen, der Wagner, die Ute, die Heidi, die Küppel and Friends, Kalle, Schiedsrichterfamilie Hornung, der erste FC Hau daneben, Team Delicious, Sonja und der Tennisclub Lalling. Stefan, was glaubst du, wie viele Spenden zusammengekommen sind?
450 Euro.
520 Euro, vielen Dank.
Ist das eigentlich der Trainer vom FC Hau daneben? Nee, oder? Wo bist du?
Türkgücü aus Nürnberg.
Nee, das ist der Club trifft immer, ne?
Ja, genau.
Glaube ich.
Selbstverständlich, sag mal.
Ja. Ich kenne dich doch, Mario. Ja. So, und dann haben wir noch einen Hinweis. Heute, 14 Uhr, es läuft schon quasi nebenan. Darts wird gespielt. Darts Grand Prix macht Halt in München, die European Tour, unter anderem auch mit deutscher Beteiligung. Gabriel Clemens wird da heute noch ans Board treten. Wir sehen es hier schon im Hintergrund laufen. Bleiben Sie also am besten direkt dran. 14 Uhr heißt da Game On.
Dankeschön, Jana. Danke an alle für die rege Beteiligung heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an unser Publikum. Nächsten Sonntag wieder ein Doppelpass, wieder ein Stahlwerk-Doppelpass. Holger Badstuber ist einer unserer Gäste. Jetzt, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag mit Sport 1 und bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, Prosit. Hast du noch ein Bier, Mario?
Egal.
Machen Sie es gut. Ciao. Nein, da ist welches drin. Also es ist richtiges Bier. Ja.